So.
Ja, drück doch nicht auf den Knopf, wenn ich mein scheiß Mikro noch nicht in der Hand hab.
Doch. So. Oh, krass, du hast handschriftliche Notizen.
Ja, aber handschriftliche Notizen en masse.
En masse.
Ja, wirklich. Es sind irgendwie 4 Seiten oder so. Guck mal, ich habe Überschriften gemacht und da so Spiegelstriche hinter und so.
Verrückt. Kannst du das auch lesen?
Gefahr steht hier. Wirklich.
Ja, ist gut. Ist eine gute Notiz.
Hätten keinen Mietwagen verbrennen sollen.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Ja, also die Notizen sind handfest, glaube ich.
Da gehen wir doch rein.
Ja, geil. So, kurz Katastrophenmeldung. In der Pfalz war ein Erdbeben.
Ja, in Sachsen-Anhalt auch.
Ja, das war ein anderes Erdbeben.
Ja, ich dachte, du meintest das mit Katastrophenmeldung. Aber
beide Male wurde braune Scheiße bewegt.
Ja.
So.
War wirklich eine... Krass, das ist das erste Mal, dass du so... so zügig eingegossen hast. Mir fiel echt kein besseres Wort ein. Scheiße.
Zügig. So ein gutes Wort.
Was dass es so zügig? Überschäumt hat, dass du abtrinken musstest. Abschlürfen.
Abschlürfen, ja. Cheers.
Erstmal ein Abschlürfen. Cheers.
Ah. Also unser Schwitzkasten-Korrespondent aus der Pfalz hat von einem Erdbeben berichtet eben.
Ja.
Ja, das war's auch schon.
Ach so, gut, alles klar.
Ja.
Ja. Inzwischen, einer unserer neuen Supporter auf Patreon hat auch sich tatsächlich in seiner Nachricht am Ende verabschiedet mit fast Pfalz, als er seinen Wohnort angab. Das fand ich auch sehr gut. Wir haben offensichtlich so eine Nähe zur Pfalz kultiviert,
ja,
in diesem Podcast, so, ne, vom Herzen her.
Stimmt.
Dass Leute sich allein damit schon identifizieren. Das ist gut, dass wir etwas schaffen, womit sich Leute aus der Pfalz oder der Nähe der Pfalz identifizieren können.
Die das Erdbeben überlebt haben, ja.
Ja, genau. Apropos neue Leute bei Patreon und so, wir müssen noch gleich dran denken, dass wir einmal kurz unseren Edding schwingen für Danksagungen. Es gibt tatsächlich neue SupporterInnen, die auf unser Shirt-Lockvogel-Ding reingefallen sind, wollte ich fast sagen.
Reingefallen,
angebissen haben.
Ja.
Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, ne, wer jetzt noch so auf die Schnelle auf Patreon reinjoint, der kriegt einfach, solange der Vorrat reicht, direkt ein Shirt hinterhergeschickt. Mit all dem anderen Scheiß übrigens. Wir haben ja auch noch Bierdeckel und Flaschenöffner und so. Es gibt einfach sofort ein Merch-Paket, obwohl ihr einfach nur einmal bezahlt habt für einen Monat. Ist verrückt.
Das ist auch heftig.
Das ist ruinabel eigentlich.
Ruinabel, Alter. Geiler Name.
Ja. Aber wir machen das jetzt einfach. Es muss auch irgendwann mal weg.
Okay.
So. Ja.
Yo, Leute.
Es ist.
Boah, Donnerschwitz, glaube ich.
Ja.
Wenn ich so nach.
Ja, doch.
Draußen gucke.
Ja.
wir sitzen hier bei Lukas. Ich trinke Meißels Weiße. Was du trinkst, weiß ich tatsächlich nicht.
Ja, ich gucke kurz nach, was draufsteht. Paulaner Spezi. Koffeinhaltige Orangenlimonade, Sternchen, mit Cola-Geschmack und Süßungsmitteln.
Wahrscheinlich so eine kleine Craft-Beer-Nummer, die auch eine Limo jetzt rausgebracht hat oder so.
Ja.
Hab ich noch nie gehört.
Ja, ich hab das Gefühl, viele Biermarken verwenden ihre Flaschen nochmal für koffeinhaltige Orangenlimonaden.
Ja, krass.
So, das scheint eine davon zu sein.
Ja, ey, wir reden heute ein bisschen über WWE mal wieder. Letztes Mal haben wir über AEW geredet. Hört unsere Review zu All In.
Wirklich?
War ein fantastisches Event.
Ja.
Und glaube ich auch ein fast fantastischer Podcast.
Ja, der hatte zwischendurch wirklich so eine wundervolle Wärme. So eine meiner Lieblings-Podcast-Phasen hatten wir da drin.
Ja.
Da sind wir so richtig emotional aufgegangen,
wie
das beim Reden über Wrestling auch einfach nur passieren kann, wenn das Event das liefert, worauf man das dann abfeiern kann. So, es war wirklich richtig schön.
Ja, stimmt.
Echt was fürs Wrestling-Fan-Herz auch so.
Ja, es ist schön, wenn mal ein Event so positiv von uns dann irgendwie empfunden wird.
Ja.
Wenn man dann darüber redet, hat man mal so einen richtigen wholesome Content-Shit.
Ja, ja. Richtig gefühlsduselig auch.
Ja.
Geil. Also es ist wirklich geil. Beides. Gönnt euch das Event mal rein. Mindestens das Main-Event. Das ist eigentlich ein Pflichtguck. Man müsste Wrestling schon hassen, um das mit Absicht nicht zu gucken. Und dann kann man unseren Podcast auch hören, weil zum großen Teil reden wir genau darüber.
Und es ist unterlassene Hilfeleistung an sich selbst, wenn man es einfach ignoriert oder vergisst zu gucken.
Ja.
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 Stimmt.
So.
Helft euch.
Helft euch.
Ja.
Cool. Ey, 5 Minuten drin, schon 2 Aufrufe drin. Hast du noch irgendeinen anderen Aufruf?
Weiß jetzt, ich
also
nicht.
Es scheint mir eine gute Phase zu sein, um Leute zu irgendwas zu bewegen gerade.
Meinst du? Ja, Puppet Masters sind wir gerade. Ja, Master of Puppets, Alter. Metallica.
Du guckst schon so in deine Notizen. Das hat auch so was Jax Teller-mäßiges, ne? Das ist genau der Effekt, den du haben willst. Jetzt so mit frisch geschnittenen Haaren.
So. Ja, Hangman und ich waren beim Friseur.
Das wäre krass, ja, wenn du so einen Hangman-Fukuhila jetzt hättest, nachdem du vor 2 Wochen noch so drüber abgehatet, ja, hast.
Stimmt.
Nee, es war letzte Woche.
Es war letzte Woche, ja, als ich Hass über Haare hatte.
Ja.
Ja. Stimmt. Ja, nee, ich gucke hier gerade so rein, weil ich, du hast gerade eben von positiven Podcast-Phasen erzählt.
Ja.
Und ich habe hier in meinen Notizen nur Hass und, ja, Wut. Ja,
das habe ich erwartet von dir.
Ja.
Das ist immer so, wenn du was Gutes bei AW gesehen hast, dann wirst du hasserfüllt auf alles andere.
Das ist wirklich so.
Das ist wirklich genau so.
Ja, ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, ich kann dann direkt danach, so die 5 bis 7 Tage danach, kein anderes Wrestling mehr gucken.
Ja.
So, es funktioniert einfach für mich nicht. Dann kommt man wieder so rein. Aber das, was ich hier, glaube ich, stehen habe, ist von AW losgelöster WWE-Hass.
Hass.
Das ist so.
Hass ist so ein geil starkes Wort.
Ja, was wir in Deutschland gerade brauchen, ist noch mehr Hass.
Hm, unbedingt.
Ja.
Oh,
fuck.
Hässlichen Glückwunsch.
Oh.
Oh, mir fällt jetzt erst gerade auf, dass hässlich ja tatsächlich Hass beinhaltet.
Ja. Ja.
Ach, krass. Hässlich. Meinst du, hässlich ist wirklich so als Wort so entstanden, dass man sagte, das ist hassenswert? Dass es gar nicht darum, also um Ästhetik zwingend geht, sondern es ist einfach wirklich so.
Ja, ist, glaube ich, so schlimm, dass es hassenswert ist. Und ja, deswegen, ne? Aber eigentlich, man könnte es eigentlich so interpretieren, dass derjenige oder diejenige, der die Hass hat, ja, eigentlich hässlich ist.
Auch, auf jeden Fall.
Weil, ja, Hass ist ja in fast allen Fällen immer sehr hässlich zu, ja, haben, zu, ja, sehen, ja, zu fühlen. Ja.
Ein Glück, dass du zu deinen hässlichen Notizen einfach sehr ansehnlich bist.
Ja, das ist ja auch kein echter Hass. Es geht ja um Wrestling. Leute, hört auf, wirklich einen Hass zu entwickeln über Wrestling.
Ja, oder generell über Dinge, die egal sind.
Ja. Ihr könnt ihr könnt ruhig Hass gegen die AfD entwickeln.
Das,
wenn ihr den noch nicht
gut
habt.
Ja, das fände ich auch gut.
Das macht mal ruhig. Das kann nicht schaden.
Mhm.
Ja.
Ja, brauchst du Therapie deswegen oder war das erstmal wie erwartet?
Nee, alles wie erwartet, ehrlich gesagt.
Ja, okay.
Nein, aber ich bin dann nach dem AW-Ausflug so der letzten Wochen dann mal wieder gut ins Main-Roster so reingerutscht und hab mich dann so dabei erwischt, wie ich dann doch WWE eine sehr, sehr schwierige Phase unterstellen würde.
Ja.
So, ich find's gerade sehr, sehr nicht problematisch oder so, aber teilweise schwer zu genießen.
Schwer zu genießen?
Ja.
Das ist, überleg mal, was für eine geile Formulierung das eigentlich ist. Das ist so richtig geil wohlstandsverwahrlost, oder? Schwer zu genießen. So. Also weißt du, normalerweise Leute, die Dinge kritisieren, sind so, das ist ja unerträglich. So, das ist kaum aushaltbar, das macht mich rasend. So eine Scheiße, das ist eine Beleidigung meiner Augen. Aber du bist so, es fällt mir schwer, das zu genießen. Ich find das gut. Ich finde das total gut. Das ist,
also,
ja, nee, ist fantastisch.
Wenn man seine Zeit dafür hergibt, irgendwie sowas zu gucken,
ja,
wie,
ja,
Wrestling oder so, ne, ja, dann ist der Anspruch ja eigentlich, dass man was genießt und dann versucht man das ja auch, ne? Also ich will mich jetzt auch nicht da reinquälen oder so.
Ja.
Und genau, und das fiel mir tatsächlich schwer.
Ja,
ja.
Das verstehe.
Aber ja, stimmt, die Formulierung ist wahrscheinlich.
Die ist super. Ich finde die toll.
Gar nicht so schlecht, wohlstandsverwahrlost, Alter. Ja.
Nein. Wo wir halt vorhin dabei waren, dass du sagtest, man solle keinen Hass entwickeln auf halt so solche, ja, Dinge wie zum Beispiel Wrestling, da ist das schon,
ja,
da ist diese Formulierung sehr anschlussfähig, finde ich.
Ja.
Und ich meine das komplett positiv und anerkennend.
Ja.
Muss man ja dazu sagen, bevor mir Leute Ironie oder sowas unterstellen.
Ironie.
Ja, wo willst du anfangen?
Ich weiß es nicht. Also ich hab so Gründe gesucht, was mich gerade ein bisschen nervt. Dann habe ich versucht zu gucken, was ich dann doch geil finde. Dann habe ich versucht, dann bin ich so ein bisschen in die Erzählungen, die Charaktere reingegangen beim Gucken von Raw und SmackDown. Und es hatte Sunday Night's Main Event.
Krass.
Ja.
Extrem deutlich ausgesprochen.
Und hab dann irgendwie versucht, da irgendwie so, wie wir es oft machen, geniale Arcs zu finden, wie es sich denn doch entwickelt.
Ja.
Und warum es nötig ist, dass es jetzt gerade erst so scheiße wirkt. Das ist eigentlich.
Das ist so geil. Ey, wenn man nach den 200, weiß ich nicht, 87 Folgen oder sowas, die wir jetzt haben, ich weiß nicht ganz genau.
Ich sag mal
300, 5. 300 irgendwas, was wir?
Ich sag mal 5.
Ja, geil.
Folgen.
Ich glaube 300 irgendwas. Ich weiß es wirklich nicht.
Gar genau. Keine Ahnung.
Kein Gefühl dafür. Glaube ich, auf der Liste von halt so typischen Schwitzkasten-Takes ist genau das, was du gerade gesagt hast. Warum es nötig ist, für ein größeres Ziel in der Ferne, das wir noch nicht richtig verstehen können, dass Dinge jetzt scheiße sind.
Das ist oft so.
Ja, 358 ist diese Folge hier.
Oh, krass.
Ja.
Da hast du uns fast 100 Folgen unterschlagen gerade.
Nee. Ach so, genau. Habe ich 200 am Anfang gehört?
Okay, 287,
ich war echauffiert darüber, dass ich habe eine 8 da reingemogelt. Das war richtig, aber 58 ist es und nicht irgendwas mit 80. Naja, egal.
Guck mal, was das für eine Postleitzahl ist.
Welche?
Die du gerade gesagt hast. 358 oder was haben wir? Wie viele Folgen?
Jetzt? Ja.
Gibt es nicht in den Staaten immer so 619 und so? Sind das nicht so... Dass nicht so Postleitzahlen. Wir wissen, welche Postleitzahl unsere jetzige Folge ist.
Das wäre auch geil, bei jeder Folge einfach irgendwie den korrespondierenden Area Code dazu nehmen.
Shoutout Wattenscheid oder ja, so dann.
Es gibt keinen 358. Gibt's nicht.
Wirklich nicht?
Nee.
Auf der ganzen Welt nicht.
Na, also Dings in den Staaten.
Ach
warte.
So.
California, Empire Silicon Valley, overlaid 559, not in use. Nee, it's not in use.
Oh, und in Deutschland fängt da irgendwas an mit 358?
Ist die internationale Vorwahl von Finnland.
Jawoll!
Ja.
Finnische Wrestler gab's noch nie, keinen einzigen.
Finn Bella.
Ja. Ja. Ville Valo, war der nicht? War Him nicht aus Finnland?
Ja.
Ja, ne?
Ich glaube ja.
His Infernal Majesty. Krass.
Ja. So, also, join me in dieser Review-Episode des Geschehens der letzten Wochen. Wann haben wir das letzte Mal über WWE gesprochen? Es fühlt sich schon lange her an, oder? Wir haben doch vor der AEW-Folge bestimmt auch wieder so 2 Wochen vergehen gehabt, oder?
Nee.
Nee,
da war schon irgendwie so maximal 1,5 Wochen und dann
war
das schon so ein Abriss. Wir sind nochmal einfach durch Raw und SmackDown gegangen.
Ah ja, okay.
Ja. Und da hatte ich schon so ein bisschen Sorgen mit Blick auf viele Dinge.
Ja, das, ich erinnere mich. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass das mehr war, was jetzt zu gucken war nach dem ganzen AEW-Gedöns.
Weil ja, weil Sunday Nights drin war.
Ja, es kann sein, dass das war. Ne, ich bin ja richtig tief in die Vergangenheit gereist bei AEW und habe so mir 2 Monate von dem Zeug einfach am Stück reingezogen.
Ja.
Überleg mal am Stück. Nee, aber in kurzer Zeit. Deswegen habe ich jetzt gerade die WWE-Geschehnisse erst nachgeholt. Ja, okay. Ich habe hier auch so sehr krude Stichworte. The End of Charles Robinson zum Beispiel. Hat Wade Barrett gesagt. Und ich glaube Wade Barrett. Der übertreibt nie. Nur damit er dann wieder aufersteht. 2 Wiederauferstehungen in einer Show.
Viele Refs sind zu Schaden gekommen in den letzten Wochen.
Das stimmt.
Ohne Scheiß. Ja. Gibt schon einiges drunter. Ja, weiß ich nicht. Also ich hab vor allem so ein. Ich glaube, meine Hauptprobleme lassen sich so auf 2 Dinge runterbrechen. Das eine ist, dass sich in den letzten Wochen viele Charaktere für mich unglaubwürdig gemacht haben.
Ja.
Also wirklich, Rhodes, Breaker, Fatu, es haben sich sehr viele Leute einfach unglaubwürdig gemacht, auf eine Art. So, was mich schockiert hat irgendwie. Da kommen wir bestimmt gleich mal zu, wenn wir ein bisschen so durch die Storys gehen und die aktuellen Geschehnisse.
Ja.
Und eine andere Sache ist, ich habe zufällig so ein Video gesehen von irgendwelchen alten Show-Schnipseln.
Auch, ja.
Also wirklich so Raw, 97 oder so. Irgendwas, ja, ne? So richtig alte Sachen.
Ja.
Und in diesem Video, was ich gesehen habe, ging es irgendwie um das, was WWE oder WWF damals so an Gefahr transportiert hat.
Ja.
Wie unberechenbar die Shows waren, dass alles passieren konnte jederzeit.
Ja.
So, und das habe ich ein bisschen zusammengeführt mit der Gefahr, die aktuell transportiert werden soll an verschiedenen Stellen.
Ja.
Nehmen wir mal die Gefahr von Royce Keys und OTM.
Ja.
Oder die Beatdowns von The Vision gegen jetzt kürzlich Obafemi.
Ja.
Und so. Die ganze Gefahr, die gerade transportiert wird, die holt mich nicht hinter vom Scheißhaus her so. Also ich habe wirklich, ja, also, weißt, ich habe immer so Aufbauten bekommen irgendwie und die haben mich so enttäuscht, weil dann im Endeffekt nichts mehr wegkam. Ich meine, alle OTM und Royce Keys haben da irgendwie einen roten Faden gehabt mit den Usos bei der aktuellen Raw.
Ja.
Ich dachte, okay, das gibt ein heftiges Aufeinandertreffen, wenn das Opening-Ding schon irgendwie mit denen ist und dann sind die da draußen und die kommen vielleicht rein gleich und dann gibt's da mega aufs Maul und so. Und dann treffen die nicht mal physisch aufeinander, sondern die stecken einfach einen Mietwagen an. Also, Digga, das habe ich mit 16 in Finseberg im Dorf gemacht.
Weißt du, so. Mit ungefähr der gleichen Statur wie Royce Keys und OTM.
Ja, damals hatte ich noch Massephase mit 16.
McDonald's Massephase.
Ja. McMasse. Weißt du, was ich meine? Also das war irgendwie, oder diese Beatdowns, jetzt hat irgendwie, die haben jetzt irgendwie mehrmals Obafemi platt gemacht, so, ey, es ist kein krasser Beatdown, wenn die Leute auf den eigenen Beinen wieder Backstage gehen können danach.
Ja.
Das hat Paul Heyman übrigens auch so, mehr oder weniger, Brownbreaker vorgeworfen.
Ja, auf eine sehr Paul Heyman Art.
Ja, und da hatte ich noch so ein, zwei weitere Dinge irgendwie, die irgendwie mir gezeigt haben, so, ja, es ist schon einfach alles sehr ungefährlich, sehr unwild, sehr, weiß ich auch nicht so, also ja. Ja, das hat mich irgendwie abgefuckt. Vor allem so im Vergleich mit, wie es noch so vor, wo auch so 20 Jahre, man muss jetzt gar nicht ewig weit zurückgehen oder so, ne? Diese ganzen Attitude- oder ECW-Era Wildness-Dinge so, die brauchst du noch nicht mal, die meine ich nicht mal. Ich meine, da war ja, also, ne, nicht das komplette Chaos so, aber ich meine halt wirklich einfach so ein bisschen auch so eine Aura der wirklichen Wildheit.
Mhm.
So, das fehlt mir gerade sehr, sehr bei WWE. Und das war aber schon die letzten 5-6 Jahre so, da hat irgendwas anderes das überlagert. Nur jetzt gerade bauen sie halt Gefahrensituationen irgendwie auf und ja, die kicken halt nicht.
Geh
mir um den Sack.
Generell, also ich würde es noch eine Ebene allgemeiner ziehen. Ich habe schon...
Warte, ein Satz noch. Damals waren auch sau viele Kinder übrigens im Publikum. Ich habe drauf geachtet. So, weil man könnte ja sagen, so, ja, die wollten mehr Familien zu ansprechen. Damals waren die Familien da. Was nicht unbedingt pädagogisch wertvoll ist.
Wollte ich gerade sagen. Das aber, hat vielleicht andere Gründe.
Aber die hatten die Zeit ihres Lebens, die Jungs da.
Ja, und, naja, gut, aber genau diese Kinder, die damals im Publikum saßen, wählen heute Trump.
Spekulation?
Also dieses Amerika, das damals Jugendliche im Publikum, machen wir es so, dieses Amerika, das damals Jugendliche im Publikum saß, ist heute für die Lage dieser Welt verantwortlich.
Ja, da ist wahrscheinlich was dran.
Also,
ja.
Who knows? Ich würde es noch eine Ebene allgemeiner ziehen wollen tatsächlich, weil du warst vorhin bei es werden so Dinge aufgebaut und dann ist das, was am Ende bei rumkommt, irgendwie so meh.
Mhm.
Und das haben wir in diesem Podcast auch immer mal wieder gehabt, so, ne, die gewisse Dinge, die im Wrestling natürlich irgendwie Tradition haben und die man nach all den Jahren, die wir mittelmäßig alten Männer hier den Scheiß gucken, auch echt schon ein bisschen oft gesehen hat. Werden aber einfach auch nicht spannender und kreativer dadurch, dass man sie schon so oft gesehen hat. Und ich habe im Moment wirklich sehr doll das Gefühl, dass es zu viele Zwischenenden gibt.
Hm.
Weißt du? So dieses Gefühl von, und wir haben das, und da muss ich tatsächlich auf unsere fabelhafte All-In Review rekurrieren, weil dort habe ich zum Beispiel gesagt, dass ich halt sehr cool fand, dass ich bei dem Event durchweg das Gefühl hatte, all die Dinge, die dort passieren, sind aufgebaut worden und haben jetzt so ein richtiges Finale und so einen richtigen Moment dann bekommen, so der sich wichtig anfühlte, so selbst wenn ich in der Geschichte vielleicht nicht drin war oder so, oder ich was vom Aufbau kacke fand, so all das fühlte sich so irgendwie bedeutungsvoll an. Und ich habe jetzt gerade halt doch arg das Gefühl, dass viele Dinge, die mir als bedeutungsvoll aufgebaut werden, dann halt so ein Ergebnis kriegen bei so einem Event wie Sunday Night's Main Event oder wo auch immer, das aber kein Ergebnis ist. So, dass alle Dinge in dieser ewigen Mühle von wöchentlich erzählen halt so temporär sind, dass sie im nächsten Moment schon egal sind. Und ich finde es tatsächlich gerade jetzt besonders folgenschwer, in Anführungsstrichen, weil zwischen Sunday Night's Main Event und Raw lag halt nichts. So, es war halt einfach am nächsten Tag.
Ja.
Und gerade da, so, und auch nach diesem Beatdown von letzter Woche von OTM und Royce Keys gegen die Usos, dass die jetzt bei dieser Raw einfach wieder rumtouren mit jeder hat ein Pflaster auf dem Kopf, so.
Ja.
Aber wollen mir irgendwie erzählen, dass, weißt du, dann steht Solo da so vor LNL und sagt so, aber er hat mir das angetan und zeigt halt auf so ein Pflaster auf der Stirn. Ich denke mir so,
ja.
Oh Mann, ey.
Ja.
Sieht nach einem Trainingsunfall aus, Diggi.
Ja. Ja.
So. Und das ist halt so ein bisschen so das.
Exakt.
Es ist gar nicht so, dass der Effekt nicht ballert oder dass mir nicht krass genug ist oder sowas, sondern dass ich nicht das Gefühl von Konsequenz habe.
Mhm.
So. Und das gilt auch so ein bisschen, glaube ich, für das, was du davor gesagt hast, was die Unglaubwürdigkeit, die du festgestellt hast, bei gewissen Charakteren angeht. So.
Mhm.
Für mich ist das echt so ein bisschen dieses Ding. Und das hat der Laden über ein paar Jahre, vor allem seit Paul Levesque, Hunter Hearst Helmsley oder wie war noch sein erster Name als Wrestler?
Das, der Franzmann da, ne?
Ja, der war richtig geil, scheiße.
Er war auch mal Terror Rising. Das war aber nicht der. Ich glaube, das war sein erster.
Ja, genau. Ja. Terror Rising. Geil. Mhm. Ja, der steigende Erdboden. Okay. Also seit der am Ruder ist, war das ja eigentlich immer deren Stärke, dass man halt auf so Dinge, die teilweise lange zurückliegen, rekurriert hat, dass man so das Gefühl hatte, all das, was dieser Charakter erlebt hat, das hat eine Bedeutung und führt zu jetzt. So, nicht immer unweigerlich, aber es führt dazu und es hat eine Bedeutung dafür. Und jetzt gerade lässt mich so irgendwie das, was so passiert, irgendwie zurück mit so, das ist eigentlich auch egal.
Ja.
Und das Publikum spielt schon eine Rolle dabei.
Ja.
Auch. Und wie die auf Sachen reagieren, so ja. Leider.
Ja.
Weiß ich nicht. Es fühlt sich ganz, ganz komisch an. Ich check im Moment auch einfach das WWE-Publikum in den Staaten null.
Hm.
So. Ja. Also ich bin da ein bisschen bei dir, ja.
Ja. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal, dieser erste Punkt da von dir, nicht mal so ein Riesenproblem, dass gewisse Sachen wiederholt werden. Das ist tatsächlich im Wrestling so, das war auch schon vor 5 Jahren so. Also ne, wir gucken das ja echt schon eine Weile so, wie du schon sagst.
Ja, klar.
Mir geht's aber darum, man kann die Sachen halt ruhig wiederholen, aber dann musst du halt ein paar Rahmenbedingungen, also so ein paar Elemente dann in der Wiederholung irgendwie anpassen, sodass es interessant bleibt. Das funktioniert im Wrestling eigentlich meist.
Ja.
Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine persönliche Note des Charakters dann noch irgendwie reinlegen. Ein anderes Setting zum Beispiel. Ich habe ein Setting-Problem bei WWE. Das sieht immer alles gleich aus.
Mhm.
Also jede Show sieht gleich aus. Die haben ja immer das gleiche, den gleichen Aufbau. So. Manchmal sind die Publikumstribünen ein bisschen anders, weil sie in anderen Arenen sind. Damit könnte man auch irgendwie noch arbeiten. Mal eine andere Backstage-Ecke mal irgendwie nehmen oder so. Das machen andere Promotions tatsächlich besser. Also die haben diversere, nicht nur Arenen, sondern auch einfach Orte, wo etwas passiert und aufgenommen wird. So.
Nee.
Also problematisch wird es dann halt mit, wenn ich das gesehen habe, was ich gerade sehe, schon eine Woche vorher.
Ja.
Wir haben bei SmackDown einfach 2-mal das gleiche Segment mit Chelsea Green und Nick Aldis bekommen.
Mehr oder weniger.
Also ja. eine kleine Nuance verändert irgendwie, aber da stand schon wieder einfach beide im Ring und es ging darum, ob sie jetzt weiter wrestlen darf oder einen Titel behalten darf oder nicht. So.
Ja. Und
war ein Arzt da noch und hat das bestätigt. Also es ist mit dem gleichen Ergebnis alles
beides. Es war kein Arzt. Der hatte keinen Kittel an. Das kann kein Arzt sein.
Ja, stimmt.
Kann ja als Arzt nicht ernst nehmen.
Ja, ohne Kittel, das stimmt das gar nicht. Ja.
Aber ja, stimmt. Also
ich bin schon wieder in irgendwelchen Vince-Zeiten, wo man irgendwie die Sachen einfach immer wiederholt hat von Woche zu Woche und es wirklich gar keine Progression gab.
Ja.
So, als jetzt Otis und Tozawa wieder gegen The Vision gekämpft haben, Alter, ich wollte Raw ausmachen. Das war dann nur so ein Mittel zum Zweck für die Femisa und so, aber
ja.
Boah, hör auf mit sowas.
Ja. Ja, schwierig. Schwierig.
Eine komische Gleichschaltung. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch? War das in einem Q&A-Podcast?
Nein, ich erinnere mich nicht an Gespräche von uns. Außer so die letzten zwei Episoden, die auf die man nochmal so rückverweist. Aber ansonsten, nee. Definitiv nicht.
Also du und ich haben damals mal gesprochen über diese globalisierte Gleichschaltung von Ästhetik im ja. Bezug auf, wir hatten das Beispiel Cafés.
Ja,
das ist gar nicht so lange. Im urbanen Raum.
Ja, ist gar nicht so lange her. Stimmt.
Ja, reicht, dass du dich nicht vorhin hast. Jetzt erinnerst du dich plötzlich wieder an die Dinge.
Ich erinnere mich an Themen, aber ne, ja. an die Beigisierung und so.
Ja, die Beigisierung, genau.
Ja.
Genau. Also, das sehe ich gerade hart übertragen auf das Café WWE.
Ja.
So auch, ne, dass mal einfach mal eine andere Ästhetik bringen. Ich war schon sehr froh über diese, über den das Videopackage von OTM und Royce Keys, was mal einfach ein bisschen anders gezeigt wurde. Weißt Voll. Du, wo die so schwarz-weiß waren und geflimmert haben und der Pitbull da rumlief.
Ja, wo man auch endlich gesehen hat, wie die Usos zugerichtet waren.
Ja.
Und es nicht weggepixelt war.
Genau, da hatte ich Hoffnung. Da dachte ich so, okay, krass.
Ja.
Die bauen da jetzt gerade richtig was Geiles auf. OTM, Royce Keys sind heftige Motherfucker, so sehe ich gerne. Bronco und Nima hat die Fresse des Todes, so gib mir ins Maul.
Ja.
Und dann werfen sie ein Feuerzeug in einen Mietwagen rein. Ja.
Das war bestimmt teuer. Das war bestimmt teuer.
Jay Uso hat doch eine Versicherung abgeschlossen, als er den Mietwagen genommen hat. Wobei Jay Uso sieht nicht so aus wie der Typ, der eine Versicherung abschließt, nee, wenn er den Mietwagen kauft.
Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich könnte mir schon vorstellen,
ja,
dass wenn man die kennt, dass das vielleicht wehgetan hat.
Dann muss der Tribal Chief wieder bezahlen wahrscheinlich dann.
Aber selbst da, also kommen wir mal kurz zur Glaubwürdigkeit, ne?
Ja.
Also ich nehmen wir mal dieses Beispiel von vor allem diesem Segment, das sich halt durch diese Raw dieser Woche ja so getragen hat. So. Ich bin bei dir. Ich fand dieses Video-Package oder die Video-Packages, das waren ja mehrere, auch Lucian Price durfte da mal drei Worte sagen, glaube ich, und Bronco Nima so 7,
ja,
schätzungsweise. Ich kann mich irren, so plus minus 3 und 7, würde ich sagen.
Ich stell mir keine Rechenaufgaben, das ist
ja
scheiße.
Ja, genau. Ich fand die geil produziert. Ich mochte, dass das eine andere Ästhetik hat. Ich mochte, dass sie dafür auf so eine richtige Klischee-Straßenecke gegangen sind.
Ja. Nee,
aber es sah halt einfach genau aus wie so diese Klischee-Filmreferenz, die das halt sein soll. Und das ist cool. Das ist eine fresher Ästhetik für ein WWE-Produkt. So, das macht einfach, weißt du, das zieht einfach eine kulturelle, eine popkulturelle Referenzlinie so,
ja,
mal raus aus dem, was man sonst zu sehen bekommt. Das finde ich erstmal total geil so. Und auch die Nähe, die Kamera zum Beispiel an deren Fressen hatte,
ja,
fand ich total geil. Diese untersichtige Perspektive, die dann auch da war und sowas. Das hat alles was erzählt. So. Das hat alles was ausgesagt. Das habe ich sehr gemocht, wirklich.
Mutiger Kameramann auch.
Ey, ich glaube, das war ein Kamerahund oder so.
So nah an Bronco Nima ran, Alter.
Ja, ja. Ich glaube, das war ein Hund.
Ja.
Oder so eine Dings, so einer von diesen Robotern, die sprinten können und dann hinfallen und explodieren.
Ja, ja,
ja. Oder eine Drohne.
Das ist im Prinzip das Gleiche.
Einfach eine Drohne.
Ja.
Aber also das fand ich wirklich gut und ich mag auch tatsächlich, wie Royce Keys sich so carried durch diese Dinger. Ich mag, wie der redet. So, ich finde auch seine Mimik geil. Ich finde auch sein eingesetztes, aufgesetztes Lächeln geil. So.
Royce Keys macht das super. Ja.
Voll, so, ja, ne? Also das bockt total.
Ja, voll.
Mein Problem ist auch ehrlich gesagt gar nicht so, dass sie das Auto anzünden. Mein Problem sind halt die Bloodline-Dudes. Warum haben die denn alle drei ihre Rollen getauscht?
Die haben die Rollen getauscht.
Das ist doch, also was
die
soll
komplett durchgewechselt, ne?
Was ist das ja. denn, dass, ja. dass, dass Jake, dass Bruder Jakob auf einmal der gewissenhaft ruhig ist? Ich verstehe, woher das kommt, ne? Er kennt das und so, er hat dieses Leben gelebt und so, deswegen kann er das sagen. Okay, fair enough, so, das check ich noch, das hat noch einen Sinn. Aber warum ist denn jetzt auf einmal Jimmy, der Hitzkopf,
ja,
so der nicht ruhig zu kriegen ist, der sich die ganze Zeit aufregt und sich gar nicht im Zaum halten kann und am liebsten sofort losballern würde, so. Ja. Und Jay ist der, der halt zuhört und sagt, ey, warte mal, lass mal hier Jacob kurz zuhören.
Der hat einen Punkt, so, Mann. You're late now.
Sag du doch mal, call du doch mal das Play jetzt. Hey. Also, und das kann mir wirklich, also es wäre hanebüchen jetzt zu sagen, ja genau, das liegt daran, dass Jay von seinem Charakter her näher dran an Jacob ist, so normalerweise, und deswegen checkt er ihn mehr. Aber warum ist Jimmy dann immer noch der Idiot, so? Und Jay hat die Aufgabe, auf Jacob zu achten, aber immer noch, so, Jimmy verhält sich irrational nicht zu seinem Charakter passend, den man über Jahre kultiviert hat als der Ruhige von den dreien, so. Und wirklich, mit Verlaub und bei allem Respekt, es ist nichts so Krasses passiert bei diesem OTM-Beatdown, dass Jimmy auf einmal komplett durchdrehen müsste und seine Kontenance verliert. So. Ja. Ne? Also, das ergibt für mich keinen Sinn. Und wenn du dich dazu entscheidest, so ein Segment nach dem Main-Event, das ein Titelmatch ist, das halt ein Comeback-Match von Stephanie Vaquer ist, for God's sake, so, dann noch so ein After-Main-Event-Segment zu machen. Ne? Dass du die ganze Show über aufbaust und das, was die drei Dudes, denen du die ganze Zeit die Kamera in die Fresse hältst, in diesem Segment machen ist, während du aufgebaut hast, dass die anderen völlig wahnsinnige, crazy Dudes sind und die sind richtig wütend auf die und so.
Ja.
Und die bleiben im Ring stehen.
Ja, bleiben stehen. Ich glaube, gab es noch mal einen Kamerashot in den Ring? Ich glaube nicht mal, ne? Man hat nicht mal mehr zurückgeschaltet.
Oh, da bin ich mir gar nicht sicher, ob man das zwischendurch noch gesehen hat, wie die da einfach nur stehen. Aber jedenfalls, die sind halt einfach auf dem scheiß Parkplatz, ne? Ja. Und das Gefährlichste, was die in der Hand haben, ist ein Feuerzeug.
Ja.
So. Weil den Benzinkanister haben sie ins Auto reingeworfen, so. Ja. Da, also so. Warum, also, und die haben so ein Rohr dabei. Warum rennen die denn nicht raus? So, also was soll das denn? Warum wird diese Anspannung nicht aufgelöst? So. Ich finde gar nicht mal diese Autoanzündnummer albern daran. Ich finde wirklich albern daran, dass die nicht zu Ende erzählt ist. Und weil das ist nicht der Schock. Das ist nicht der emotionale Moment. Der emotionale Moment, der dann kommen muss, ist, gib mir doch etwas, das sich entlädt. Die haben doch die Situation völlig unter Kontrolle, Royce Keys und OTM, so.
Ja.
Gib mir dann doch die Entladung von der Bloodline, so. Gib mir irgendetwas, auf das ich emotional reagieren kann, außer mit so, ja, okay, das ist ja jetzt passiert. Weil das baut ja auch keine Spannung auf, was als nächstes passiert. Das Auto ist abgebrannt. Und die drei stehen da halt rum und haben das Play so gecallt und ich weiß auch nicht, ob das jetzt sicherer war oder schlechter oder besser. Keine Ahnung.
Es hat niemandem etwas gebracht.
Nee.
Irgendwer muss jetzt einen Mietwagen bezahlen.
Es ist also so, weißt du?
Ja.
So, hä?
Ja.
So, ich check's halt nicht.
Ja, das ist ja das. Also auch, das, ne, guck mal, und du hast nicht mal Geld dafür gezahlt in der Arena.
Hm.
Du musst ja auch mal bedenken, wenn du in der Arena sitzt, dann stehen da die Bloodline-Dudes im Ring. Und dann guckst du oben auf den Fernseher und da zündet wer einen Mietwagen an. So. Und das war's, dann endet die Show. Also, du kriegst nicht mal dieses aufgebaute Handgemenge zwischen denen und sowas. Du musst das entladen. Und wenn du es nicht entlädst und noch krasser aufbauen willst für die nächste Woche, dann musst du einen wirklichen Schockmoment irgendwie ballern. Dann müssen die irgendwie Roman Reigns entführen oder so. Oder du musst irgendwie ein Autosegment machen, wie damals, als Vince McMahon da von einem Gabelstapler in der Limousine erstochen wurde. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja.
Ja.
Ja, oder jemand, Braun Strowman, war es Braun Strowman damals? Kippt halt ein Auto um.
Ja, irgendwie sowas. Dann musst du was wirklich Außergewöhnliches machen. Deswegen habe ich tatsächlich auch ein Problem mit diesem Anzünden.
Ja, ja, verstehe ich schon.
Aber ja, und das ist sehr, sehr schade, weil ich bin emotional jetzt nicht unbedingt in der Story drin zwischen denen. Ich bin aber emotional, oder ich würde gerne emotional in OTM drin sein.
Ja.
Weil ich die ja eigentlich cool finde.
Ja.
Aber das war mir zu wenig Gefahr. So, da musst du mir anders Gefahr zeigen. Diese Samoaner, die sollen halt auch irgendwie heftig sein.
Ja. Ja.
Genau, und das ist halt ein Gefahrenmoment und halt ein Unglaubwürdigkeitsmoment. Mhm. Und davon gibt's halt irgendwie so vier, so, die ich jetzt bei Raw und SmackDown erlebt habe.
Ja.
Ja, und das tut schon weh. Das ist schon irgendwie langweilig. Ja.
Ja, ja, also check ich. Aber wie gesagt, ich kann mir wenigstens noch das rauspicken, dass ich den Aufbau eigentlich spannend finde und einfach nur die Usos nicht. Also das bedient aber auch mein Gefühl, das ich letztes Mal schon geäußert habe, dass ich einfach mich frage, wohin mit dieser, nee, vorletztes Mal glaube ich, letztes Mal war mir da schon wieder milder gestimmt, wohin eigentlich mit der Bloodline? So.
Ja.
Das ist jetzt wieder so ein Ding, weil dann endet das die Show einfach damit und ich meine, sie müssen dann doch, sie müssen eigentlich wieder in den Ring geschaltet haben, weil ich glaube, die Show endete einfach mit OTC-Chance. So, als wäre der bei der Feuerwehr.
Der war nicht mal da. Ja, so.
oder was weiß ich. Ja. Also keine Ahnung, aber als hätte der das alles gelöst, weißt du? So, ja. Also, weiß ich auch nicht genau.
Ja, die Leute brüllen einfach immer irgendwie die gleichen Sachen.
Nee, ich.
Sie und Pan Odyssey.
Ja. This is awesome. You suck.
Funko Pop. Ja, du. Ja. Und also bei all diesen Sachen, die man jetzt so ansprechen könnte und auch, was wir gerade machen, fehlt mir dann so ein bisschen das positive Gegengewicht. Weißt du, jetzt damals, nehmen wir mal jetzt die Hochzeiten der Bloodline oder so.
Ja.
Da war das halt heftig und dann liefen an anderen Stellen auch Sachen blöd.
Auf jeden Fall.
Ist ja in jeder
Na klar.
Show und in jeder Promotion. Und es ist ja, ich habe gerade nicht dieses eine Gegengewicht, wo ich sage, ja gut, das war jetzt irgendwie ein bisschen albern so, aber dann konzentriere ich mich halt auf die andere geile Nummer, die mich voll umhaut so. Ja, habe ich gerade nicht. Ich sehe überall irgendwie so Dummheiten.
Ja, und selbst, also was mir gerade so schwerfällt, ist, dass tatsächlich gerade jetzt nach Sunday Night's Main Event und ich bin ja sonst immer einer, der hochhält, wenn man so nach etwas gespannt auf das nächste ist. So, ne? Was kommt jetzt danach?
Ja.
Und ich habe aber jetzt gerade im Moment wirklich ein Gefühl von so vielen, es müsste langsam mal etwas danach kommen, dass das für mich auch keine, wirklich dieses Erwartungsgefühl nicht hat. Also ich verstehe schon den Struggle, den du hast, weil es gäbe diverse Namen, an die ich meine Hoffnung heften könnte, wo ich aber nicht sehe, was da jetzt kommen soll, dass irgendwie, also nehmen wir Kevin Owens so.
Mhm.
Das ist schon so, ja, okay, dann drehen die vier sich jetzt halt im Kreis miteinander und Kevin Owens ist neu in der Mischung, aber ansonsten kennen wir die Kette eigentlich auch schon.
Was waren wir enthusiastisch nach SummerSlam?
Ja, also ich meine, es kann auch alles wieder noch geil werden, jedes Mal, wenn er sein Maul aufmacht, ne? Aber das, was dann sozusagen an Geschichte dabei rumkommt, und das ist mir halt das, was zu wenig ist. Es ist nicht mal, weißt du, und das passt eigentlich ganz gut. Diese OTM, Royce Keys Nummer. Mein Problem ist nicht, dass diese Segmente nicht funktionieren. Also wie gesagt, da ist ja was dabei. Das, was die Dudes machen, gerade die drei, das war cool, das war geil. Aber das, was mir damit gerade erzählt werden soll, funktioniert halt nicht und interessiert mich nicht. So, und, also weil du ja auch sagtest, das fühlt sich für dich nicht gefährlich an. Es fühlt sich für mich auch egal an. Ich habe auch das Gefühl, es fühlt sich für die Bloodline nicht gefährlich an.
Ja.
Irgendwie. So.
Ja.
Auch wenn die mir das erzählen wollen, kriegen sie es nicht hin. So.
Aber ist das dann ein Performance-Problem auch? Sind die Leute, haben die keinen Bock drauf? Ist es das Gegenteil zu dem, was ich letztens in unserer Review zu All In sagte, dass bei AW gerade so viele Leute so Leidenschaft haben und so hungrig wirken und so richtig Bock haben? Ist das gerade so eine Sättigung dann bei den Performern?
Weiß ich nicht. Also gerade bei den drei Blood-Heinis.
Ja, die Blut-Heinis.
Genau. Also weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwas an der Performance das hätte rausreißen können. Die Geschichte ist halt dumm.
Ja.
Also es ist ja wirklich die...
Ich glaube auch, dass sie da nicht viel hätten machen sollen. Genau, die sagen dann, hey Jacob, du musst jetzt ein ruhiger, gewissenhafter Typ sein, der das vernünftig löst. Und du hast diese Worte hier. Dann steht Jacob da und sagt, ja, fuck.
Ja.
Und dann macht er das, ja.
Genau. Und im Endeffekt reihen die ja dabei auch noch Catchphrases aneinander und dazwischen sind so vier Satzfragmente Inhalt, der aber nicht so richtig zusammenpasst.
Ja.
Also, ne?
Ja.
Ja. Und dann, weiß ich nicht. Und dann kommt Jey Uso raus und gibt halt eine Promo, als wäre er noch Face Jey Uso. Hä, wir haben doch die letzten Wochen irgendwie was anderes gehabt.
Ja, wir hatten eine klare Heel-Bloodline.
Genau, warum jietet er jetzt auf einmal wieder mit dem Publikum zusammen? Und weißt du noch, bei unserer letzten WWE-Episode war ich noch so, oh Gott, hoffentlich ist diese Idee mit Royce Keys und OTM nicht einfach ein Mittel, damit es noch heeligere Heels gibt als Bloodline, um die noch so ein bisschen im Face-Fahrwasser zu halten. Und siehe da, es scheint tatsächlich so zu sein, als wir, also keine Ahnung, ich check es nicht.
Nach dieser Demütigung von Solo Sikoa da bei dem Segment vor 3, 4, 5 Wochen, war halt für uns klar, ja, das ist eine absolute,
muss
reine Heel-Faction jetzt.
Muss.
Wenn sie sich so verhalten. Und dann kam Jey Uso auch mal nicht durch die Crowd rein und hat mal nicht gejietet. So. Und jetzt fängt er wieder an damit, ja, es ist wieder, Alter, ich habe keine Ahnung, was da los ist.
Rückfälliger Jieter.
Ja, Mann. Ja. Scheiße. Aber ey, wir haben eben schon über Vision geredet.
Ja. Oh, dein nächstes Lieblingsthema. Darf ich zwischendurch irgendwie einen launigen Unterbrecher machen?
Ja, immer. Immer, immer, immer.
Rey Mysterio gegen Omas bei Triple Mania.
Gibt's das?
Ja.
Ist das angesetzt?
Ja.
Warum?
Weiß ich doch nicht. Ich gucke ja kein Triple A.
Das ist aber ja völliger Irrsinn.
Ja.
Das kannst du nicht machen.
Das ist einfach so. Wisst ihr noch, Rey gegen Batista? Es geht größer.
Ja, ey, es gab Rey gegen Taker, es gab Rey gegen Kali.
Rey gegen jemand, aber der größer Omas ist als Rey. Gib mir Omas jetzt. Das ist, was sie angesetzt haben.
Okay.
So, wollte ich nur kurz sagen.
Ja, ist gut.
Jetzt können wir zu The Vision kommen.
Voll okay. Ja. Ja, du, ja, wir hatten bei Sunday Night's Main Event den Sieg von Obafemi um die Zukunft von WWE. War das das Main Event?
Nein.
Nee?
Ach, was ich wirklich beschämend finde, dass das nicht das Main Event war.
Ja, stimmt, aber Cody.
Ja.
Ja, und das ist halt dann die nächste Person, die ich nicht mehr fühle, weil ich sie unglaubwürdig finde. Boom, Pulke! Geht da einfach wie so ein Depp bei Raw raus und lacht und ist stolz darauf, dass er verloren hat. So. Das ist nicht der Anspruch, den Bron Breakker mir gezeigt hat im Vorfeld. Das ist nicht der Anspruch, den er haben sollte, wenn es um die Zukunft geht, wenn er so emotional da drin war, dass er jetzt da rumlaufen kann und sagen kann, hey, wir haben den Ober ja ziemlich fertig gemacht, ne? Paul, ich bin stolz, habe ich aber gut gemacht, ne? So, das geht nicht. Das geht nicht, kannst du nicht machen mit dem Mann.
Aber, also was meinst du mit kannst du nicht machen mit dem Mann? Das ist dir für Bron Breakker jetzt unglaubwürdig.
Ja, er glaubt, dass der die Zukunft ist, weil er Bron Breakker mit drei anderen Dudes zusammen verprügelt hat nach dem Match.
Obafemi.
Ja. Das geht nicht. Also, der hat das Match verloren. Das muss vernichtend sein für ihn. Dann reicht mir auch nicht, dass er ein Heel ist und dass eine Heel-Faction ist.
Nee,
gar
nicht. Der
hatte ja einen emotionalen, losgelöste Story von The Vision.
Ja.
Also der wollte das ausrambolen mit Obafemi. So, die haben die Hörner gerieben und jetzt hat er klar verloren einfach.
Ja.
Aber denkt, er ist jetzt die Zukunft. So, das macht ihn dumm. Aber Bron Breakker war nicht immer dumm. So,
aber er war
hitzköpfig, aber der war nicht immer dumm.
Fair, sehe ich auch so. Aber dieses so, dass er es einfach noch nicht gecheckt hat, worauf es ankommt. Das erzählen sie uns aber schon ein bisschen länger. Also insofern, ich finde es schon zu seiner jüngeren Erzählung durchaus anschlussfähig, weil der wirkt ja nun mal im Vergleich mit Obafemi wirklich ein bisschen infantil, um mal ein unnötig hochtrabendes Wort für wie ein Jockel zu benutzen.
Das ist ein Wort, wie ein Jockel. Ja.
Deswegen, also für mich passt das schon zu dem, als was man ihn mir zuletzt verkauft hat.
Ja, aber der muss doch
raffen.
Also
der ich weiß
doch,
schon,
dass er verliert oder gewinnt.
Du hast den Bruch ja schon davor gehabt, dass du ihn, dass du das doof fandst für ihn, ne? Und ihn zu ungeil präsentiert einfach. Also diese Schwächephase, die fühlst du ja schon länger nicht bei Bron Breakker.
Ja, die Schwächephase, die war mir ziemlich doof dargestellt. So, das hat ihm mehr geschadet, als es ihm genützt hat, finde ich. Bei all der Entwicklung, die man da so reindichten konnte, aber jetzt hat er ein wichtiges Match für seine Karriere verloren, was ihm selbst wichtig war. Er hat mir vorher Emotionalität verkauft, so die ich ihm abgekauft habe.
Und das okay. Mhm.
Und jetzt ist er stolz und läuft da rum, als hätte er irgendwas gemacht. So, aber er hat einfach mit seine Faction, wir haben mit vier Leuten, haben die halt einfach Obafemi nach dem Match zerlegt. So.
So, dass er am nächsten Tag wieder zur Arbeit kommen konnte.
Ja, so dass er ganz normal am nächsten Tag wieder kommen konnte, auch Leute umgerannt hat. So, dass Paul Heyman sogar noch da hinkommt und sagt so, ja, du, atmet der noch? Und jetzt überlegt Bron Breakker, ja, fuck, der atmet ja noch, Alter, oder was? Also wollen die mir zeigen, dass Bron Breakker jetzt denkt, ja, shit, Alter, der atmet. Ich war irgendwie nicht krass genug. Oder ich, finde ich schlimm. Finde ich schlimm, der arme Kerl. Der hatte Potenzial, den Bron Breakker für mich kaputt gemacht, ey.
Ja, ich glaube, das ist Absicht. Also ich check schon deine Frustration, aber es ist halt irgendwie die Story, die sie erzählen wollen mit Bron Breakker.
Ja, hol den mal da irgendwie wieder raus aus der Story, ey. Ja,
wie fandest du das Match?
Ich versuche mich gerade zu erinnern. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das geguckt habe. Ich glaube vorgestern.
Ja. Sag du erstmal.
Ich habe keine Erinnerung mehr an das Match.
Okay, also weil ich finde, grundsätzlich hat für mich das Match schon funktioniert, das zu erzählen, was du dir vielleicht erhofft hast. Also Braun Breaker sah Obafemi durchaus überraschend ebenbürtig aus über gewisse Strecken. So, weißt du, wenn die so aufeinander zugerannt sind und einfach stehen geblieben sind bei so Tackles, wo normalerweise alles umfällt, inklusive Brock Lesnar.
Ja.
So, das war schon durchaus mächtig, was auch Braun Breaker da zeigen durfte.
Ja, stimmt, ich erinnere mich an die Anfangsphase mit den Shoulder-Tackles.
Zum Beispiel, genau. Mhm. Das hatten die auch noch mit Hits und so. Also, ich fand das Match, was die Erzählung angeht, tatsächlich besser als die Erzählung außerhalb. So, das hat für mich schon funktioniert. Dass Braun Breaker das verlieren muss, war hundertprozentig klar irgendwie am Ende des Tages. So,
ja, ne? Das auf jeden Fall. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, der hat das Match schon vorher verloren.
Genau. Und to be fair, es ist ja auch nicht so, als hätte Obafemi Braun Breaker clean besiegt, sondern er hat per DQ gewonnen. So. Deswegen finde ich diesen es sah schon nicht so aus, als würde Braun Breaker gleich gewinnen, ne? Gebe ich dir.
War das ein DQ-Sieg?
Das war ein DQ-Sieg, ja, ja.
Echt?
Ja.
Okay.
Warte.
Ja. Ja, 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 ja.
So, und deswegen finde ich, also ich finde es schon okay, sich dann als Sieger zu fühlen, wenn man den Typen halt niedergemäht hat, von dem es heißt, den könnte man nicht niedermähen, so, weil das hat bisher auch wirklich tatsächlich einfach keiner geschafft. Und ich find's aber geil, also ich find's gar nicht so schlimm, dass Paul Heyman, diesem Hitzkopf Braun Breaker, dann aber schon erklären muss, dass diese Art von den Fertigmachen einfach nicht dieses Gewinnen ist, auf das es ankommt, wenn du halt was reißen willst in dem Laden da. So. Ich finde das recht anschlussfähig an das, was man mit Braun Breaker gemacht hat über die letzten Wochen und Monate.
Du siehst weiterhin die Erziehungsphase.
Absolut, total. Vor allem vor dem Hintergrund, ja, die Pubertät von Braun Breaker. Die Pubertät von Bronson Rechtsteiner. Wirklich. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Paul Heyman ja direkt davor zu Bronson Reed geht, noch ein Bron. Und den halt einfach wirklich wie seinen zweiten Sohn stolz umarmt und ihm sagt, dass das eine richtig gute Aktion von ihm war und dass er nach der ersten auch nochmal einen draufgelegt hat, das war richtig super, nur um dann zu seinem anderen vorherigen Lieblingssohn zu gehen und zu sagen,
ja,
du hast es leider immer nicht verstanden.
Ja.
So. Ich finde die Geschichte tatsächlich ganz okay. So.
Ja.
So, aber ich war auch nie Braun Breaker-Fan und habe ihn in ihm die Zukunft gesehen.
So. Nee, die absolute Zukunft habe ich ihm auch nicht gesehen. Also ich habe es ihm zugetraut, aber ich habe es nicht gesehen. Da sind andere Leute, die talentierter sind. Keine Ahnung, Kamala Hayes oder so. Weißt du, sind viel mehr Potenzial. So, macht man auch nichts mit. Aber ja, ey, wir können da gerne über ein Jahr lang eine Erziehungsstory mit Papa Paul und pubertierenden Breaker erzählen. Aber ich sehe da gerade nichts Gutes bei wegkommen, Alter.
Das weiß ich auch nicht genau, wie das so gut ausgehen soll. Also da bin ich ganz bei dir, dass ich nicht weiß, wie das gut aussehen soll.
Ja. Ja. Aber es sind halt einfach Kinder, ne, The Vision. Es sind einfach alles Kinder. Außer Reed, der geht noch einigermaßen.
Ja, Reed scheint der Älteste zu sein. Ist er aber auch, oder?
Ach so, wirklich auch so, ja. Ist er auf jeden Fall.
Aber mal kurz Bronson Reed, ne?
Ja.
Der hat die Verletzungspause schon echt gut genutzt.
Ja.
Muss man schon sagen.
Der ordentlich sieht, Kilos verloren.
Der sieht wirklich ganz schön gut in Form aus.
Der ganze, also im Gesicht fällt es mir tatsächlich am meisten auf.
Schulterpartie auch richtig krass.
Ja, ja, so definierte Form so hat er und sowas, aber das Gesicht ist halt irgendwie relativ fettlos.
Ja.
So, und das war vorher sehr rund.
Ja.
Das ist schon bemerkenswert, in was für eine Form er sich da gebracht hat. Hat der Tsunami für dich jetzt weniger Impact?
Ich war zum Glück noch nie unterhalb eines Tsunamis.
Das ist, glaube ich, sehr angenehm gewesen damals.
Ja, wahrscheinlich. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der jetzt tatsächlich mehr Impact hat, weil nicht mehr so weich auf einem gelandet wird. Ja. Und ich hoffe tatsächlich für Bronson Reed, dass der Tsunami für ihn jetzt weniger Impact hat.
Ja.
So, also
der Depp ist ja damals von einem Käfig gesprungen bei irgendeinem Wargames-Match und hat sich einfach die Knie kaputt gemacht. Zu viel Gewicht hat, Alter. Weswegen er jetzt verletzt war, weiß ich gerade gar nicht. War aber auch lang.
War das die Fußsache?
Keine Fußsache
gewesen. Ja, ich meine, der ist umgeknickt oder so.
Das sind halt Gewichtssachen, ne?
Ja.
So.
Ja.
Also es war nötig, dass er sich in der Form, dass er sich in diese Form bringt, glaube ich.
Also ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber es ist auf jeden Fall gewinnbringend für alle Beteiligten, würde ich mal behaupten.
Bitte, auf jeden Fall, ja.
Er hat auf jeden Fall, keine Ahnung, 5 Jahre Karriere oder mehr gewonnen dadurch.
Ja,
so.
Ja. Ein bisschen wie Gunther.
Ja.
So, Walter hätte das auch nicht ewig so weitermachen können.
Ja, ja. Ja. Genau. Also deswegen dafür nur anerkennt einmal den Hut ziehen, so,
ja,
weil da steckt ja auch einfach offensichtlich eine Dedication hinter, so.
Mhm.
Und ich find's geil, dass man den dann auch wirklich so mächtig zurückbringt, weil die Frage, die bei The Vision schon immer so ein bisschen ungeklärt im Raum stand, die ist jetzt auf einmal wieder total akut und unter ganz neuen Vorzeichen, nämlich wer ist denn eigentlich hier der eigentliche Top Guy und dem, vor dem man Angst haben sollte. So. Und im Moment sieht es halt so aus, als wäre das Bronson Reed.
Zwischenzeitlich waren mal 3 Wochen irgendwie Austin Theory im Lead.
Ja.
Auf jeden Fall die Mittelposition im Ring gehalten und viel Mic-Time gehabt.
Ja.
Was er nicht gut gefüllt hat. Ich weiß immer nicht, wer sich über... Also warum redet Austin Theory, wie er redet?
Das weiß niemand ganz genau. Ich glaube, er ist... hat seine beste Inkarnation und aber gleichzeitig einen bleibenden Schaden aus seiner Zeit
by
The Way,
The Way
mitgenommen.
Geil. Da haben einige Schaden von mitgenommen, ne? Wobei, Johnny Gargano.
Ja.
Steht, aber der war doch da drin, oder?
Der war
da drin.
Ja. Ja,
was, der Leader?
Ja.
Ja, klar.
Ja.
Geil. The Way, Alter.
Ja, The Way. Großartig. Ja. Großartig.
Guck mal, direkt Titelmatch, Johnny Gargano.
Johnny Gargano, Candice LeRae, Austin Theory und Indy Hartwell.
Heftig. Was für eine lustige Faction das war.
Übertrieben. Richtig gut.
Krass.
Richtig geiler Scheiß. Ja.
Geil. Ja.
Absolut. Naja, und jetzt, genau, jetzt ist halt Austin Theory der Teenie, der an der Seite steht und so ein bisschen versucht, so auszusehen, als würde er mit Maxine rummachen, ohne dass die rummachen, weil die beide einfach echt nicht miteinander rummachen wollen und alle sehen das.
Ja, wobei Austin Theory seine Hände, wenn er sie rumträgt, schon oft immer sehr, sehr cheeky hat. Also der ist schon sehr, ja, da gab's irgendwie so Videos, die ich gesehen habe, wo man irgendwie sieht, wie er sie da anfasst und so. Aber
konkretisiere ja. Da.
Am Arsch!
Ja, gut.
Ja.
Ja. Ich glaube, das ist etwas, darauf können die sich noch einigen.
Die Woche danach, ja, das stimmt. Die Woche danach, Wrestler fassen sich ja generell alle immer irgendwo an.
Eben.
Schlimmsten.
Also
Stellen.
Genau, in einem Sport, in dem Leute halt kurz mal die Luft des Schrittes des Gegners inhalieren, während man eine Powerbomb macht oder sowas. Finde ich jetzt so, ich trage dich und fasse dabei deinen Arsch an, noch halbwegs aushaltbar. Aber okay, trotzdem.
Hat er danach aber nicht mehr gemacht. Die Woche danach hat er sie nur so am Rücken unten getragen.
Genau. Es ist natürlich trotzdem Mann und Frau und so.
Ja, ja.
Und ja, aber ich habe das Gefühl, dass der Konsent zwischen den beiden, was die Darstellung ihrer Liebesbeziehung on screen angeht, wirklich auf das absolute Minimum beschränkt ist. Und das...
Ja.
Und das nimmt dem halt einfach so viel und gibt dem so viel Albernheit. So. Plus Maxine ist auch wirklich Quatsch.
Ja.
Also weißt du, dass die halt ihr Qualifikationsmatch für Money in the Bank, sie ist am dämlichsten eigentlich, dass sie ihr Qualifikationsmatch verliert, aber dann die Audacity hat, zu Paul Heyman hinzugehen und sich so hinzustellen, als hätten die alle kollektiv was gerissen. Das ist einfach Unsinn. Also sie müsste doch einfach als allererstes eben nicht stolz auf irgendwas sein an dem Tag.
Ja.
So, keine Ahnung. Aber vielleicht hat sie auch gar kein Gedächtnis. Das kann auch sein. Vielleicht ist ihr Gedächtnis nachhaltig kaputt.
Ey, keine Ahnung.
So, eine Sache noch zum Thema The Vision. Ich fand dieses Eröffnungssegment, wo sie Bronson Reed abgefeiert haben und so, eigentlich ganz okay. So, ich fand es wirklich eigentlich ganz okay. Die durften die Show eröffnen, so. Bron Breakker hat sich irgendwie erhobenen Hauptes aus dem Ding rausgezogen. Alle sind sich einig, Bronson Reed ist ein heftiger Ficker. So. Aber warum zur Hölle, wenn du das machst, ne, und deren Call halt so ist, ey, The Vision, wir sind zurück, we run WWE. Warum schickst du dann Tozawa raus? Also das ist doch wirklich, das ist doch eine reine reine Tortur einfach. Das ist doch ein Bärendienst.
Wie gesagt, ich wollte ausmachen.
An allem, was die gemacht haben, so, und an allem, was die auch für sich claimen, dass du dann wirklich so dein Comedy Week Link da rausschickst, egal ob der danach Otis rausholt, holst, du beantwortest den, und das ist was passiert, du beantwortest den Anspruch von The Division. Hm. Diesen Laden, The Vision.
The Division auch, geil. Ja.
The Vision, den Laden da zu schmeißen mit Tozawa.
Ja.
Das ist so, also ist doch, das zeigt doch richtig doll, so ehrlicherweise nehmen wir sie auch nicht ernst. Ja, so, ab da war es für mich tatsächlich so für die Show auch erledigt.
Ja, ja, ist richtig.
Gut, so.
Ja. Was war noch bei Sunday Night's Main Event? Hier, Cody gegen Randy.
Ja.
Was gab dir das?
Fragen.
Randy hat gewonnen, ne?
Ja. Randall Keith Orton hat Koderich Rodinski besiegt.
Ja.
Letztendlich. Durch einen RKO, der eingeleitet wurde von einem Low Blow.
Stimmt.
Zwischenzeitlich gab es den vermuteten Tod von Charles Robinson zu beklagen.
Ja.
Aber es war doch nicht The End of Charles Robinson. Da hat man 2 Hits abbekommen, ne? Das ist schon nicht wenig gewesen. Wir haben einen geradezu blutdurstigen Cody gesehen. Also, ne, ein offensichtlicher Blade-Job bei Randy. Also ich, ne, würde schon sagen, das war kein Kunstblut, sondern es hat nachgeblutet danach. Das sah nach einem klassischen Blade-Job aus.
Ja.
Auch so, wie die Kamera weg war und dann wieder zu ihm kam.
Ja, möglich.
Und dann halt ein Cody, weißt du, der, nachdem er Randy dann das erste Mal gecrossroadst hat, gecrossrotzt, kreuzgerotzt, sich so auf den blutverschmierten Oberarm guckt und so richtig geil wird davon. Mhm. So, das war eigentlich der beste Cody-Moment, fand ich. Und dann gab es so ein bisschen hin und her und dann ist Cody irgendwann halt durchgedreht so und war kurz davor, Randy zu punten. Nicht?
Ja, ja.
Nachdem Randy an seinem Punt gescheitert ist. Und in diesem Moment, wie halt Cody da sich so reinlegen will in seine eigene Düsternis, und man sieht so im Hintergrund Brandy einfach wirklich so schockiert. Da dachte ich so, ach guck mal, die Geschichte könnte doch was werden. Ja, und dann ist alles andere passiert. dann ist alles andere passiert, was danach kam.
Und dann ist der Moment passiert, der mich Cody Rhodes hat unglaubwürdig werden lassen. Wie dumm willst du denn sein, dass du da nicht durchziehst? Also irgendwann, ey Mann, Randy Orton hat sich da wirklich einfach hingesetzt und die Hände hochgehoben und Cody hat ein zweifelndes Gesicht aufgesetzt. Oh Gott, ich kann ihn doch jetzt nicht treten. Es ist doch Randy. Ich bin doch ein Guter. Das kann man mir jetzt nicht mehr erzählen an diesem Punkt. Ja. Also das hat Cody Rhodes einfach, ich will gar nicht von unglaubwürdig reden, ich will einfach von dumm wie Scheiße reden.
der hat sich verarschen lassen von Randy. Das ist ja, aber
auf was für eine Art denn?
Genau.
Und er kennt Randy wie niemanden anderen. Der weiß, dass der jetzt nicht darauf fleht und dann verschont werden muss. Das hat mir Cody Rhodes für den Moment kaputt gemacht.
Ja, das check ich total. Also, und zwar gar nicht jetzt, weil Cody ist ja doch ein Good Guy. Nee. Der ist einfach treu doof.
Ja,
so, es hat wirklich nichts mit Good Guy zu tun in dem Moment, weil das hat er davor ja selbst konterkariert. Und das war ja auch nicht das erste Mal, dass er das gemacht hat. Der ist ja auch schon vorher gegen sogenannte Freunde, wie zum Beispiel Kevin Owens, durchgedreht über die Maßen und hat durchgezogen bis zum Ende. So.
Mhm.
Egal, wie da reagiert wurde. So, ne? Also inklusive, der Typ musste auf einem fucking Stretcher rausgefahren werden. So. Und jetzt,
genau,
weil,
das ist ein Beatdown.
Ja, oder so, genau. Ja. Und jetzt, weil sein alter Freund und Mentor Randy, von dem er weiß, dass er die hinterlistigste Hinterfotze ist, so halt einmal winselt, reagiert er so als hätte er nicht wochenlang Aggression aufgebaut und wochenlang nicht mal das, nicht nur Aggression, nee, der war ja in sich selbst, so, der hat ja Randy zappeln lassen, in der Smackdown davor noch, in der Go-Home-Smackdown, war ja so richtig locked in und wusste so ganz genau, alles, was Randy sagt, ist reine Methode, Alter, ich zieh das jetzt bis zum Ende durch, so.
Ja.
Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass dieser Blutdurst, den Cody da verspürt hat, auf sein Gehirn ausschaltet und ihn dumm macht, so. Also, weißt du, dass das da dann auf einmal in so einem Moment seine Dummheit stärker ist als der Blutdurst, den du mir davor erzählst und die angestauten Aggressionen von Wochen, dass er dann da nicht durchzieht, wenn er doch wissen muss, dass das eine linke Tour von Randy ist und er im nächsten Moment halt einfach irgendwas auspackt, um das Ding doch noch zu gewinnen. Es ist wirklich einfach strunzdumm. Cody ist dumm, ist das einzige Ergebnis dieses Matches. So. Cody ist dumm und der Blick von Randy Orton, wie der da so sitzt, weißt du hast so die Kamera in der Close, vorne hast du Cody und hinten hast du Randy. Der Blick von Randy sagt ja auch nicht so, wow, Digga, ich bin so krass oder ich habe gerade so überlegt, sondern der Blick sagt einfach so, hey Mann.
Du bist so dumm.
Ich habe als Mentor so hart versagt, der Dude ist so strunzblöd, es ist nicht zu fassen. Naja, wenigstens habe ich gewonnen. Das ist der Blick von Randy Orton. So.
Ja. Man könnte Randy hier die Motivation wirklich unterstellen in dieser Fehde, dass er Cody einfach auf die nächste Stufe heben will, nach seiner Art halt eben, ne? So ein bisschen John Moxley, Will Ospreay-mäßig, dass er hier wirklich eben etwas aus Cody rauslocken wollte und es klappt einfach nicht. Ja. Und zwar nicht, weil Cody so gut ist, das hast du gerade gesagt, sondern weil er einfach strunzendumm ist.
Ja.
So, es geht ja auch nicht darum, dass er ihn jetzt irgendwie enthauptet oder so, ne? Es geht ja einfach um einen Kick. So.
Ja. Ein Kick, nachdem man 2 Wochen später wieder rauskommen kann, wie Cody selbst ja bewiesen hat.
Ja. So. Komm sofort wieder raus, ein blaues Auge. So what?
Ja.
Ja, genau. Ja, und das hat wieder was mit Konsequenzen zu tun, ne, die du bemängelt hast anfangs. So, das geht für mich nicht. Interessant ist hier dran tatsächlich das, was Randy noch bei SmackDown sagte, nämlich er hat ja da hart die Familie durchbeleidigt, ne?
Ja.
Von Mutter über Frau zu Hund.
Ja.
So und
Ex-Hund.
Ex-Hund, stimmt.
Ja.
Und dann hat er gesagt so, ja, Alter, das ist doch krank, dass du dich hier nicht von mir kitzeln lässt. So, die ist dieser Titel ja wichtiger als deine Familie. So. Und jetzt denke ich mir mittlerweile so, ja, das wird wahrscheinlich stimmen. So, weil es reicht ja offenbar nicht, dass er will ja seine Familie und die Ehre seiner Familie und so nicht verteidigen. Ihm ist wichtiger, dass der Titel da ist. So. Ja, ich glaube, Randy hat da einen Punkt.
Ja. Was wiederum wenigstens auf das Politiker-Cody-Ding ein Stück weit, ne? Und so einzahlt. Aber dafür war er dann halt, wie gesagt, nicht kalkulierend genug. Also, das ist doch scheiße, dass der ausgerechnet in diesem Match einfach so einen Exekutionsladehämmer hat. So.
Ja.
Den hat er bisher einfach nie gehabt. Das ergibt.
Es geht da nicht.
Genau, und mit all dem, was emotional passiert ist, du kannst mir auch, also die Idee kann auch, finde ich, nicht sein, hey, ist egal, was Randy noch für Sachen gegen mich und meine Familie und alle auspackt.
Ja.
Es zählt einfach viel mehr, was wir zusammen durchgemacht haben und was er alles für mich getan hat. Ich kann den jetzt nicht umbringen mit einem Tritt. Nee, Alter, das ist alles Pisse. Es geht nicht. Es geht nicht.
Die einzige Erklärung, die ich darin sehe, ist, dass man das Good Guy-Ding von Cody so hart aufbauen will, dass der Turn halt richtig kickt. Das Problem an der Art, wie sie es gerade machen, ist aber, das funktioniert nicht. denn
das ist ein weiteres weltbewegendes, weises Zitat. Ja, das Problem daran ist, es funktioniert nicht. Sehr gut, ich bin ganz Ohr.
Es funktioniert aus dem Grund nicht, dass, dass du einen Heel-Turn nur dann richtig knallen lassen kannst, wenn die Leute halt komplett richtig krass hinter dem Face stehen.
Yo.
Du musst ja erst einen Überface haben, damit ein Heel-Turn richtig kickt.
Ja.
So, und das geht nicht, wenn die Leute Abstand von Cody nehmen, weil er strunzendumm ist. So, und das passiert gerade. Die Leute nehmen Abstand. Das sind jetzt nicht nur du und ich oder so, die das einfach scheiße finden. Und das sind auch die Publikumsreaktionen, die mir zeigen, so, das wird ein bisschen weniger. Die Leute wollen jetzt auch nicht, dass Cody diesen Tritt nicht durchführt. Die Leute wollen diesen Kick sehen.
Leute, ey, Randy hat für den Sieg trotz Low Blow einen veritablen Pop bekommen.
Das ist das zweite Problem in der Geschichte, wo es funktioniert. Randy geht als Heel nicht klar.
Er kriegt
nicht genug Heel-Heat.
Genau, in dieser Fehde tatsächlich nicht. So, ne? Weil das, womit er reingegangen ist, und das ist ein Problem, das hat man selber gebaut, das, womit Randy reingeht, dieses Ding, ey Mann, ich muss noch einen Titel gewinnen, so, und vielleicht noch einen, so, ne, seine Rolle in der Historie. Leute haben viel zu viele nostalgische Erinnerungen an Randy Orton, um nicht damit mitzugehen und zu sagen so, ja Mann, weißt du was? Darauf haben wir Bock, im Kontrast zu den anderen Dude, den wir seit 5 Jahren im Title Picture sehen, schon wieder im Title Picture zu sehen. Ist doch klar, dass das nicht reicht. So. Und egal, wie sehr Cody die halbe Welt, die Rhodes mit Nachnamen heißt, durchbeleidigt. Keiner von denen heißt Rhodes mit Nachnamen, die heißen Runnels.
Pharao Rhodes, siehst du.
Pharao Rhodes.
Pharao Rhodes.
Das reicht dann halt einfach auch nicht so, weil da gilt dann so ein bisschen das, was man vielleicht über Cody erzählen wollte, fürs Publikum. Die Leute haben einfach den hängt zu viel an Randy.
Ja.
Im Zweifelsfall.
Ja, ist die falsche Person. Das war schon bei WrestleMania so.
Ja,
voll. Da funktionierte das schon nicht, hinten und vorne nicht. Randy ist zu beliebt. Randy schürt ja auch die Erwartungen so, indem er dann die 15 immer erwähnt und so. Und dann denken die Leute halt, ja geil, dann wird's ja nochmal spannend zwischen Orton und Cena vielleicht. So, der hat auch nur zwei mehr dann.
Ja.
Und so, die Leute wollen Unberechenbarkeit irgendwie, die Orton dann mitbringt und sowas. Und das geht, also der Turn, wenn die das wirklich vor mit dem Turn, funktioniert halt nicht, wenn die Leute vom Babyface Abstand nehmen.
Ja.
Dann ist nämlich eher eine Erleichterung da, wenn der Turn wirklich passiert. An dem Punkt sind wir jetzt gerade. So, die Leute wünschen sich, dass da was, eine Veränderung passiert. Und das kann nicht die Idee sein von einem effektiven Turn, der dann irgendwie so richtig knallt.
Aber ich glaube, das ist, was sie wollen.
Ja,
also befürchte ich fast, ne? Also, dass sie diesen gut vermarktbaren, beliebten Heel-Turn haben wollen. So im besten Fall halt sich einen zweiten OTC heranziehen von jemandem, mit dem sie machen können, was sie wollen. Hauptsache, der wird halt einfach immer abgefeiert dafür, dass er dieser Typ mit diesem Status ist. So.
Ja.
Und dann ist Randy halt, dann ist Randy vielleicht der richtige Katalysator, wenn es so dieser Erfolgsmoment ist, wo Randy es schafft, Cody auf die dunkle Seite zu ziehen. Denn, und das ist halt auch noch so ein Ding, die Leute freuen sich ja über diesen Randy Orton. Ne? Das gab ja frenetische Pops, als er gesagt hat, er hört die Voices wieder so.
Ja.
Heel Randy Orton ist ist kein Heel. So. Egal wie er sich verhält, für die Leute ist das der, den sie sehen wollen, das ist der, den sie anfeuern wollen, das ist der Randy Orton, den sie lieben. Sie haben ihn über den Hass auf ihn lieben gelernt. So. Denn du wirst Randy Orton nicht mehr hassen können in dieser Rolle. Du müsstest ihm eine andere Heel-Persona geben, um ihn wieder hassenswert zu machen.
Sowas schaffen Leute wie so MJF kann das. So, der kann noch gehasst werden.
Der ist ja auch objektiv ein Wichser.
Ja, ja, ja. Und hatte halt nicht genug Face-Phasen, die irgendwie glaubwürdig erzählt haben, dass der eigentlich netter ist. So.
Genau.
Von Randy weiß man, dass er eigentlich netter.
Randy erzählt ja selber, weißt du, der sagt ja selber, so weißt du, früher, da musstest du mich ja wie so ein Babysitter rumfahren, weil ich sturzbesoffen und bist völlig drauf auf alles mich daneben benommen habe und sonst nicht mehr heil irgendwo gelandet wäre. Aber das war halt damals. Und der sagte ja im Prinzip, er ist jetzt der nette Onkel. So.
Das ist alles sehr, sehr wild um Cody.
Ja.
Seit WrestleMania. Und das kann einfach nicht die Idee sein, weil das schon eine der wichtigsten Personalien ist, die sie haben.
Mhm.
So, ich glaube, sie ziehen noch die Paul Heyman-Karte. Cody hat ja diesen Hint gegeben vor ein paar Wochen mit der Spoiler-Nummer, dass da vielleicht irgendwie auch mit Heyman was passiert oder so. Hat bei Reigns geklappt. Weiß nicht, ob man das vielleicht noch versucht. Aber ich weiß auch nicht, wie dieser Turn dann jetzt noch gelingen soll irgendwie. Also wenn er dann mal irgendwie durchzieht und irgendwie mit dem Kopf abtritt oder sonst was macht, sind die Leute halt erleichtert, aber ist dann direkt seine ganze Persona irgendwie gewechselt so. Ich weiß es nicht. Ich habe halt wenig Hoffnung in Cody Rhodes.
Ja, vor allem, weil also ein Turn von Cody kann eigentlich keine Sensation mehr sein, sondern ein Erleichterung, finde ich, hast du schon ganz schön gesagt, so ein Moment von, ach, wir haben es doch eigentlich immer gewusst.
Ja,
so.
Das ist
halt, das ist halt nicht der klassische Heel-Turn, ne? Der klassische Heel-Turn ist halt der Schockmoment so. Und hier geht die Erzählung offensichtlich ja eher in die Richtung von, wir packen mal aus, wie eigentlich er die ganze Zeit schon gar nicht das ist, was man denkt, was er ist, so.
Ja.
Es ist halt dann am Ende weder das eine noch das andere und er bleibt halt einfach eine Ansammlung von Widersprüchen, was natürlich zutiefst menschlich und eine gute Geschichte eigentlich ist. So.
Ist fast der bessere Weg jetzt zu diesem Zeitpunkt, würde ich sagen.
Ja, so wirklich. Voll, ne? So, ja. Und dann ist es halt so, dass das halt mal so ist, aber dann muss er halt auch anfangen, die Dinge zu kontextualisieren und zu erklären. So.
Mhm. Warum konnte er Kevin Owens töten quasi damals mit Aggro?
Ja.
Aber Orton jetzt nicht und so.
Genau. Und vor allem, das wird echt schwer, weil Kevin Owens und Randy Orton sind ja auch noch aufeinander getroffen und Randy hat KO noch beigepflichtet und gesagt, so, ey, du hattest recht mit Cody.
Ja, die verstehen sich gut gerade, ne? Ist auch lustig. So. Also macht es jetzt auch nicht unbedingt leicht, Orton zu hassen, wenn er sich mit einem der Top-Babyfaces in Kevin Owens gut versteht, backstage.
Ja, ich meine, die waren sich nicht so auf freundemäßig einig, aber die waren sich schon einig in ihrer Meinung über Cody. So,
ja, ne? Voll. Ach, da sind's ja alle, ne? McIntyre, Rollins, nimm wenn du willst. Ja.
Ja. Sammy. Ich nehme McIntyre jederzeit übrigens wieder
der
zurück.
Der fehlt so sehr.
Ja, ey. Ja, voll.
Ey, wenn ich so an so die guten Zeiten, so 2023, Teile von 24 so zurückdenke, WWE so, ne? Wie wichtig einfach da auch McIntyre war.
Ich habe so Bock, dass er wieder zurückkommt.
Ja. Ja. Ich glaube, der dreht einen Film.
Der darf sich auf jeden Fall nach den Mädern, die er abgerissen hat in den letzten Jahren, durchaus mal ein Päuschen geben. Ja. Das sei ihm erlaubt, aber es ist trotzdem schwer ohne ihn.
Ja. Ja. Aber ja, wir haben jetzt Owens wieder immerhin.
Ja.
Super gefreut, aber du hast schon recht. Das ist jetzt auch, der ist jetzt auch einfach so ein bisschen verwaschen. So. Es gibt halt leider auch nicht mehr diese geilen Mike-Momente. Also laufen ja überall Leute rum, Liv Morgan, Kevin Owens. Hm. Die können ja alle heftigste, coole Sachen sagen. Die können mit einer Promo können die das Game verändern und so.
Ja.
Das sieht aber einfach nicht aktuell. Also finde ich alle langweilig, was die sagen. Also CM Punk sagt jetzt gerade auch nichts Tolles mehr. Es ist alles irgendwie lame. So.
Wir hatten mal so dieses, so zwischendurch so eine Phase, wo wir gesagt haben, so ey, irgendwie jeder Titel für sich fühlt sich relevant und also weißt du, selbst die Midcard-Titel hatten so einen gewissen Status, so ein gewisses Prestige. Jetzt gerade fühlt sich jeder Gürtel wertlos an.
Ich kann dir nicht mal mehr sagen, wer welchen Gürtel hält.
Also weißt du, was ich meine? Das ist ein Teil davon. So, es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, darum geht's, weil allein schon, dass diese Randy Orton-Cody-Nummer halt irgendwie immer diese, also was du vorhin rausgehoben hast mit, dass Randy dieses, der Titel ist dir wichtiger als, dass ich dir alle durchbeleidige und so, dass das da herausgehoben werden musste in einer Fehde, die überhaupt nichts mit dem Titel zu tun hat, technically.
Ja, so. Stimmt, es hat nichts mit dem Titel zu tun, ja.
Das ist ja kein, es ist weder ein Titelmatch noch ein Number One Contender Match, es ist einfach nur, die beiden machen es untereinander, so. Und selbst wenn der Titel nicht präsent ist, ist dir das und dein Wrestling-Ding, das ist das, was er hätte eigentlich sagen sollen, ne? Und deine Karriere ist das viel bessere Wort, um ihn halt hassenswert zu machen. Deine Karriere ist dir wichtiger als deine Familie, so. Das wäre es eigentlich
Karriere
gewesen.
Stimmt, ja.
Weil solche Leute kennt dann im Zweifelsfall jeder aus seinem Umfeld, aus dem Job so und findet die auch richtig kacke. So. Dann kommen wir der Sache vielleicht näher. Aber nein, es war der Titel, um den es gar nicht ging. Und das ist aber mein Kernproblem. So. Wo da ein Titel drin steckt und wo kein Titel drin steckt, fühlt sich im Moment wirklich sehr egal an.
Hm.
Sehr, sehr egal.
Ja, das stimmt.
Wer war eigentlich Queen of the Ring? Weil bei Obafemi betonen sie immer, dass er King of the Ring war. Ich habe schon wieder vergessen, wer Queen of the Ring geworden ist.
Keine Ahnung.
Ja, eben.
Ja, ist krass.
Und es war vor fünf Minuten so.
Ja, ja. Ja, ist krass. Stimmt. Ja. Ganz komische Zeiten, ja.
Ja, wirklich ganz, ganz komische Phase.
Ganz komische Zeiten.
Ganz, ganz seltsam.
Ich sehe gerade, der US-Champ hat hier noch 5 Minuten gegen Liliadi gewrestelt.
Ja, korrekt.
Und ist nicht geschafft.
Der ehemalige US-Champ.
Ehemals, stimmt, ja. Ehemals. Ja, das ging hin und her.
Das, also auch diese Stipulation ist einfach strunzdumm. Also, dass es ein No-DQ-Match war, in dem es um 5 Minuten Überleben geht und dass nicht darüber erzählt wird, dass er einfach 5 Minuten flüchtet.
Der hätte einmal wegrennen können.
Der hätte einmal wegrennen können.
Ist deutlich schneller, glaube ich, als Baron Corbin, der sehr schwer ist.
Ja.
Ja.
Aber gut. Egal. Wie fandst du Yadis Performance?
Ja, Yadi ist ein Comedy-Act für mich so, ne? Mitunter. Dann mal wieder in den besten Phasen ist das nicht. Aber ja, Standard-Celebrity-Performance lernen halt einen Hurricane Runner und so, machen so Zeug.
Ja,
also er steckt tatsächlich ein bisschen mehr ein als andere.
Ja.
So, der sellt schon Shit, so, das tut schon weh auch, was der macht.
Ja.
Also er hat schon Eier.
Finde ich
das auch. Das war schon gut in der Hinsicht.
Und er hat so In-Ring-Storytelling auch gecheckt. Also der hat durchaus Dingen, die passiert sind, eine Konsequenz gegeben in den Momenten und sich nicht so von Spot zu Spot gestellt. So, weißt du, wie dieser, hieß der Matt Matthews oder so? Der jetzt bei Raw war, dieser Comedian, dieser Alabama Comedian.
Ey, wer auch immer das war.
Genau, ist auch egal, aber der hat ja auch, also fing ja auch an mit einem Hurricane Runner.
Ja.
So, weil da ja immer der ihn nimmt, die Arbeit macht.
Genau, musst du einfach nur hinspringen, so, das geht meist.
Ich meine, er hat ein Spear genommen, okay, fair.
Ja.
So, das tut, glaube ich, einfach objektiv weh.
Ja.
Also die Bums waren schon in Ordnung, aber trotzdem, der hat sich ja wirklich einfach nur, der ist umgefallen für das eine und dann ist er mit dem Rücken zugewandt zu seinen Angreifern weitergelaufen zum nächsten Spot. So kein rational denkender Mensch wird angegriffen und dreht den Leuten langsam gehend den Rücken zu, die ihn gerade angegriffen haben, so, weißt du? Das ist einfach keine menschliche Reaktion.
Ja, ja.
Das ist wirklich kompletter Unfug, so.
Ja.
Deswegen, also dann nehme ich mir dann lieber so ein Ja, die der dann halt auch so, ne, dieses, oh, das tut weh und
Ich nehme am liebsten gar nichts von dem ganzen Bullshit. Ja, also ich will diese Leute alle gar nicht sehen im Ring.
So,
weil auch wenn du jetzt dieser Matthews C-Comedian bist, das sind irgendwelche Content-Creator meist, ne? Haben sie, glaube ich, gesagt. Wade Barrett hat da irgendwas zusammengestammelt zu dem und hat irgendwas von Creator, bla bla. Irgendwelche Fotzen, die da einfach rumstehen und dann da reinkommen und ihre komischen 2 Minuten kriegen. Ich finde das problematisch, wenn solche Leute einen Hurricane Runner zeigen, tatsächlich.
Ja,
weil das sagt nämlich, das transportiert, ja, einen Hurricane Runner, das kann auch jeder x-beliebige Honk machen. Wenn jetzt am nächsten Tag Ray Phoenix einen Hurricane Runner macht, hat der weniger Gewicht.
Voll.
Weil das kann ja auch irgendein Alabama Comedian machen.
Ja, voll.
So, lass den Scheiß.
Voll. Finde ich auch. Das finde ich auch. Und dann finde ich auch so einen reingerufenen Kommentar wie in dem Fall von Wade Barrett mit so, oh, he got moves, einfach nicht cool.
Nee,
der hat er nicht.
Weil diese Moves, ja, oder er hat sie, aber dann kann sie ja jeder haben. Und das heißt, also, man sollte schon den Wrestlern ihre Moves ein bisschen schützen. So.
Ja, also und nee, hat er halt auch nicht, weil das war objektiv ein schlechter Hurricane Runner. Er hatte die Beine offen und wurde festgehalten. So. Also weißt du, was ich meine?
Ja.
So, das ist so, du kannst mir den dann nicht verkaufen in dem Moment, sondern das ist eher so. Also wenn du was sagen willst in dem Moment, ne, als Kommentator auch, da muss ich, also ich mag Wade Barrett wirklich gerne, aber den Vorwurf muss ich einfach machen. In so einem Moment sagst du nicht, oh, der hat ja Moves, sondern sagst du halt vielleicht eher, oh, damit hat der aber nicht gerechnet.
Hm.
So, weißt du, dass da überhaupt was kommt, weil der Move war für alle sichtbar scheiße. Und normalerweise kriegen sie es ganz gut hin, gerade auch Wade Barrett. Wenn Move mal nicht sitzt, den nicht als etwas zu verkaufen, was er hätte sein sollen, sondern irgendwie aus dem, was dann passiert ist, eine Erzählung zu machen und zu sagen, so, ah, da hat er vielleicht nicht alles abbekommen, aber ich glaube, der tat weh, weil, so, weißt du?
Ja, ja.
So. Und das musst du auch in so einem Moment durchziehen, gerade dann, wenn es darum geht, deine eigene Handwerkskunst zu schützen vor so einem Halodri.
Halodri.
Geiles Wort.
Ja, voll.
Ja, aber ansonsten Dings. Ja gut, aber Yadi hat überlebt. Yadi hat sich auch offensichtlich was vorgenommen. The best man to ever breathe.
Ja.
Finde ich auch einen guten Moniker für ihn.
Ja. Absolut.
So.
Ja, der ist ja auch, der ist ja auch gut. Der hat ja auch, der investiert ja in Wrestling so, ne?
Voll.
Der hat ja richtig Bock da. Also da ist ja auch ein Fulltime.
Ja.
Roadmember so jetzt einfach. Der ist dabei. Kann man schon machen, ja.
Kann man schon machen. Und ja gut, jetzt ist Tricky halt Tricky 2 times.
Ja.
Oder drittes Mal.
Ja, irgendwie sowas.
Weiß ich nicht ganz genau. Aber gut, Corbin war dann jetzt so ein Übergangs-Champ. Ist das jetzt irgendwie alles sinnlos gewesen, oder?
Ja, ist alles sinnlos gewesen, ja. Ja. Also, sinnlos, ja. Big Cass und Baron Corbin, Alter. Was soll das denn?
Beides BC.
Ja, beides BC, ey. Weiß ich nicht. Big Cass, ey.
Big Cass sieht einfach so krass aus wie eine Moräne. Das ist nicht zu glauben. Das ist nicht zu glauben.
Ja.
Oder der große Bruder von Gollum.
Ja. Schon wild, dass man solche Charaktere dann wirklich noch hat.
Ja.
Ich meine, er hat ja jetzt irgendwas gesagt, aber er hat auch nichts gesagt.
So. Genau.
Das ist halt einfach alles Quatsch.
Ja. Corbin kommt auf dem Motorrad raus, Alter.
Das finde ich wieder cool. Das rettet ihn für mich ein bisschen.
Ja.
Aber kann ich auch nicht mehr ernst nehmen, weil er diesen Feldtitel als Feldtitel gelassen hat.
Das checke ich auch nicht.
Also dann mach halt eine Lederkutte raus, so.
Der musste vor allem so viele Gags sich über seine Glatze anhören, dass dieses Rasieren-Ding einfach wirklich nicht weit weg war.
Ja.
Das ist schon, finde ich schon ein bisschen traurig.
Wie geil wäre es, wenn er sich wirklich eine Lederkutte rausgemacht hätte? Also den Gürtel so in die Kutte einbauen und dann hat er den hinten so drauf.
Mega, richtig
heftig. Gut. Weil dann hätte ich ihm auch geglaubt, dass er das jetzt ein Jahr hält, den Titel.
Ja, voll.
Wenn er, das glaube ich schon vor Wochen gesagt, wenn er jetzt halt am nächsten Tag mit dem weißen Fellscheiß rauskommt, was gar nicht zu seinem Style passt, das Gegenteil ist dessen, dann verliert er den natürlich bald wieder.
Genau, also der hat richtig doll gezeigt, dass er den nur kurz mal zwischendrin hält. Aber auch Quatsch.
Kannst du nicht machen.
Kannst du nicht machen.
Warte, lass mal was Gutes suchen hier.
Ja, irgendwas gerne.
War doch gut. Wir haben zu viel Scheiße aufgedeckt hier gerade. Out zum Matt.
Ja. Was ist mit der Wiederauferstehung von Johnny Gargano?
Ja. CM Punk, der alte Reanimator, Alter.
CM Punk einfach, ja.
Creator, morbide.
CM Punk hat einfach, keine Ahnung, Jesus Gargano. CM Punk ist Gott.
Ja, und das denkt er wirklich schon.
Johnny Gargano ist sein Sohn, ich weiß nicht genau.
Es war schon tatsächlich lustig,
ja.
So und auch irgendwie überraschend. Ich freue mich ja über alles, was mich bei WWE überrascht, so, und das habe ich nicht kommen sehen, dass du da jetzt einfach mal ein Titelmatch zwischen Johnny Gargano und CM Punk hast, ja, völlig wild.
Ja.
Natürlich irgendwie absehbar, was passiert.
Klar.
Das passierte dann auch so mit Zayn und so. Und, Title Picture gerade wild bei SmackDown. Sind so ein paar Leute drin, die auch gar nicht da irgendwie so für aufgebaut sind, wie Finn Balor, finde ich. Sind irgendwie so Sympathieträger bei.
Ja.
Aber schon auch sehr, 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 sehr wild. So, Sami Zayn macht weiterhin alles kaputt. Mhm. Wird von allen gehasst.
Während er denkt, dass er alles richtig macht.
Genau.
Was ich immer noch eine echt problematische Erzählung finde.
Im Prinzip, wenn ich so drüber nachdenke, ist Sami Zayn der Konterpart zu Cody Rhodes. Sami Zayn denkt, er macht alles richtig, aber handelt sehr falsch.
Ja.
Cody Rhodes handelt eigentlich richtig. Ah, und ich weiß nicht so richtig, was er von sich denkt.
Ich weiß auch wirklich nicht,
was er von sich denkt.
Ich habe schon das Gefühl, dass Cody Rhodes sehr im Unrein mit sich selbst ist.
Ja.
So, also so oft, wie der halt so
ja, schon.
Irgendwie zuckende Wangen hat und sowas,
weißt du? Ja.
Also man sieht ja immer schon, wie sich in ihm Dinge aufladen und die irgendwo hin müssen. Also
der schläft auch nicht gut, glaube ich.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, er schläft auch nicht viel.
Ja.
Und nur mit Wheatley. American Vodka.
Ja, ich glaube auch. Ja, gut. Egal. Ja,
Cody Rhodes wirklich nicht gesund, glaube ich.
Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht.
Ja.
Sami Zayn, ja. Genau. Ist weiter, da hat sich, ja, da rotiert alles so umeinander rum. Und alles boykottiert sich.
Genau, ja. Alles macht sich gegenseitig Sachen kaputt.
Übrigens, Fun Fact, boykottieren kommt von so einem, das geht zurück auf so einen Iren, der mal irgendwie, der hieß Boykott mit Nachnamen.
Ja.
Auf den geht das zurück, weil der hat irgendwas nicht gemacht, was der Staat wollte und hat irgendwas boykottiert oder so.
Korrekt von ihm.
Ganz lustig. Und das ist heute, sagt man boykottieren, wenn man, das ist selten, dass so ein Wort auf so eine Person zurückgeht.
Finde ich
irgendwie geil. Ja. Wollte ich nur kurz erwähnen. Ja,
nee, finde ich gut. Finde ich gut.
Ja.
Gefällt mir gut. Ja, aber die Wiederauferstehung von Johnny Gargano. Gleiches Gefühl. Ich war auch einfach überrascht davon.
Hat einen guten Pop gekriegt.
Voll.
Ja.
Ich meine, gut, er war in Cleveland Hometown. Zu Hause, ne? Aber gerade dann ist auch süß. Gerade,
ja.
Also gerade das fand ich halt ernsthaft süß, weil du hast halt.
Ja.
Da hat tatsächlich irgendwie alles zusammengepasst, weil es ist halt CM Punk, um dessen Titel alle buhlen, und er schlägt den halt in seiner ganzen Schelmigkeit einfach ein Schnippchen und sagt, wisst ihr was, während ihr euch darum prügelt, wer gegen meinen Titel um meinen Titel antreten darf, und ich habe ehrlicherweise euch alle besiegt und keinen Bock auf irgendeinen von euch,
ja.
So gebe ich einen Titelshot einfach irgendjemandem, der hier rumliegt. So,
ja.
Ihr müsst eigentlich nichts machen, um einen Titelshot zu kriegen, gar nichts, außer eine Bedingung hätte ich. Ihr dürft nicht ihr sein, ihr Wichser. Scheiß auf euch, jeder.
Ja.
So.
Ja.
Und, ja, und dann weckt er halt einfach sich ein Gegner auf.
Weckt sich.
Das ist wirklich so. Das ist schon geil. Und die Freude, die auch Candice LeRae dann so versprüht hat darüber, dass das gerade funktioniert, und wie Johnny das Ding gesellt hat, das war schon cute. Also ich fand das schon wirklich süß.
Candice LeRae übrigens ein gutes Beispiel für einen guten Hurricane Runner, den
definitiv.
Sie mal zeigt.
Ja, definitiv.
Ja,
aber die ist ja auch eine anständige Wrestlerin. Durchaus eine der besseren.
War auch schon ein halbes Jahr nicht gewrestelt.
Ja, Minimum.
Gargano lag da ja auch fast ein halbes Jahr rum, glaube ich, ne? Oder so.
Ey, irre. Wahrscheinlich noch länger, keine Ahnung, wie lange der da rumliegt. Aber ich fand's geil.
Ja, es ist schon. Ja, das war, wie gesagt, ich freue mich über alles, was mich überrascht. Punk hat echt draufgepackt, ne?
Ja, schon.
Also muskulär ist ja in der Form seines Lebens. Das ist echt ein bisschen, ein bisschen beängstigend. Das ist krass. Also
ja.
Schon ist so seit so 3 Wochen fällt mir das extrem auf.
Na, es geht schon so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt von Woche zu Woche, von Monat zu Monat.
Also ist schon
seit einer Weile auch.
Schon krass.
Seit er jetzt zurück ist, tatsächlich. So.
Ja, er baut es auf, aber jetzt ist er gerade an einem guten Peak-Point, wo er das dann auch entsprechend präsentiert.
Sehr
krass, so in seinen Bewegungen, wie er seine Arme hält und sonst was.
Ja,
so,
ja. Voll. Also ich finde, man sah das schon, als er zurückgekommen ist dann gegen Sammy, um ihn den Titel abzunehmen, so, dass da ein bisschen was passiert ist körperlich.
Ja.
Aber ja, der scheint weiter zu arbeiten in die Richtung. Einzige Sache, also ne, du hast es ja schon gesagt, diese Nummer mit Johnny, die war durchaus vorhersehbar, wie die dann ausgehen würde. Es wäre jetzt schon einfach komplett verrückt gewesen, wenn er einfach den Titel gewinnt.
Das wäre so geil.
Es wäre wirklich, also wär wirklich einfach so random lustig. Ja. Aber naja. Eine Sache fand ich daran aber trotzdem leider richtig scheiße. Nämlich, weißt du, da kriegen die Leute ihren Hometown-Hero Johnny Gargano das erste Mal seit 12 Millionen Jahren wieder wrestlen zu Gesicht. Und dann begräbt einfach CM Punk seinen Finisher. Das ist nicht cool. Das ist einfach nicht cool, dass CM Punk in der Heimatstadt von Johnny Gargano aus Johnny Garganos Finisher auskicken muss.
Was ist der Finisher?
Das kannst du einfach weglassen. Dieser, ich weiß nicht, wie der heißt.
Er hat einen Slingshot DDT, er hat einen Slingshot Spear. Stimmt. Eins von beiden so, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, es ist tatsächlich der DDT.
Ich glaube auch, ja. Ja. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Ich kann.
Ja, lass doch einen Namen ausdenken.
Ich habe in letzter Zeit wirklich so eine Finishing-Move-Amnesie. Also ich war ja schon immer schlecht, damit Namen zuzuordnen. Ich kann mir, also Namen nicht merken, stimmt ja nicht. Mir fallen nur nicht ein, wie Leute heißen. Also weißt, ich kenne die Namen, aber so das Zuordnungsding ist etwas. Noch schlimmer ist natürlich Roster-Zugehörigkeit. Aber ich habe wirklich das Problem, das stelle ich echt fest, dass ich mir Finisher-Namen nicht mehr merken kann.
Ja.
Einfach weil es so viele sind.
Es sind viele und die wechseln auch. Es gibt, ja, also ich kann jetzt auch nicht sagen, wie der Finisher von B-Fab heißt, ne?
Ja.
So, aber ja. B-Tab.
Fabulous. Fabulator.
B-Fatal. Bitch, bist du jetzt auf der Genickbruchseite von Johnny Gargano?
Ja, aber da ist es
krass, was. Nee, das sind mal Schwitzkassen-Recherchen hier.
Ja.
Ich erinnere nochmal an dieser Stelle daran, dass ein Erdbeben in der Pfalz war.
Ja.
Ja. Richterskala, auch eines der krassesten deutschen Wörter.
Voll.
Richterskala.
Die ist bestimmt nach einem Dude namens Richter benannt, oder? So wie die Litfaßsäule nach dem Typ, der sie erfunden hat, benannt
ist. Stimmt, ja. Was kam ein Typ, der hieß Litfaß?
Ja, Werner, glaube ich. Werner Litfaß müsste es gewesen sein.
Werner Litfaß, Alter.
Ich hätte mir auch vorstellen können, dass es das Fass wirklich Fass war, weil sie die Form eines Fasses hat.
Ja.
Aber nee, die heißt einfach, ist benannt nach Herrn Litfaß.
Werner Litfaß. Das glaub, also ist wirklich ist so ein. Sehe ich in so einem Berliner Biergarten sitzen in den 30ern.
Ja.
Ja.
Ernst Litfaß hieß er. Ernst, Entschuldigung.
Ernst Litfaß, ey. Ja. Let's go.
Sorry an alle Ernsts, die mit Werners verwechselt werden. Tut mir leid. Für mich aber eigentlich der gleiche Name.
Guck mal bitte, wie dieser Boykott hieß. Warte. Dann können wir dir auch noch shoutouten in Gänze.
Warte kurz, das ist kurz wichtig, denn Litfaß schlug den Polizeipräsidenten von Berlin, Karl Ludwig von Hinkeldey. vor, überall in der Stadt Säulen aufzustellen, an denen die Menschen ihre Plakate aufhängen können. Ja, aber Karl Ludwig von Hinkeldey finde ich ja unglaublich gut. Der hat auch einen eigenen Wiki-Artikel. Ja.
Sollte irgendwann mal.
Der starb, als er in einem Duell erschossen wurde. Was denn los,
geil.
Alter?
Der Polizeipräsident von Berlin wurde in einem Duell erschossen?
Ja.
Das finde ich mächtig.
Oder?
Ja.
Das ist schon krass. Im Alter von 51 Jahren. Nee, 50.
Karl Ludwig Friedrich von Hinkeldey. Ich finde es sehr gut, dass er hier einen Shoutout bekommt.
KLF.
Wo steht seine Büste? Ich sehe das Bild gerade nur.
In der Nikolaigemeinde Berlin.
Jawohl.
Auf dem Friedhof dort, ja. Geil. Am 10. März 1856 in einem Duell erschossen.
An alle Berliner, geht mal in die Nikolai irgendwas und schickt uns ein Foto von der Büste von Hinkeldey. Wenn ihr das schafft, dann bekommt ihr was Besonderes. Wirklich, wer das hinkriegt.
Die Stellung Hinkeldeys zum Adel spitzte sich immer mehr zu, sodass in den Kreisen des höfischen Militärs verabredet wurde, Hinkeldey zum Duell zu fordern, in dem der Polizeidirektor den sicheren Tod finden musste. Das war eine Intrige.
Warum ist das nicht verfilmt?
Das ist das, Leute. Das hier, Karl Ludwig,
ja.
Friedrich von Hinkeldey. Das ist eine Storyline, wie ich sie im Wrestling brauche.
Ja, genau
so,
das.
So funktioniert Storytelling.
Zum Adel.
Wirklich. Da muss eine Faction sein,
die
intrigiert gegen den aufstrebenden jungen Hinkeldey. Okay, der ist 50 damals, egal. Aber das ist ja ein mittleres Alter einfach für einen WWE-Champ. So, und dann verabreden die einfach, denen ein Duell zu schicken, in dem er drauf geht. So läuft's doch.
Steht da, wer den erschossen hat?
Ich war, lass mich doch kurz lesen. Die haben einfach alle geile Namen.
Heftiger
Karl August Warnhagen von Emse und Hans von Rochow. Ja, so, nach anderen Angaben kam ein Mitglied in Konflikt, als er den adligen Spielclub schließen ließ.
Adliger Spielclub?
Ja.
Okay, jetzt wird's.
Also, wo ist denn der Tod?
Da weiß ich nicht. Das ist ein Grab. Ja. Ich will wissen, wer den erschossen hat.
Ja, ich versuch das doch. Von Rochow war's. Ja.
Von Rochow, Alter.
Von Rochow erschoss Hinkeldey.
Triple A.
Der Arzt Ludwig von Hassel war Zeuge. Rochow blieb unverletzt stehen. Hinkeldey dagegen machte eine halbzirkelartige Bewegung und sank dann in die Arme Hassels und Münchhausens, die ihn sanft zur Erde gleiten ließen. Rochow wurde zu 4 Jahren Festungshaft verurteilt, die seine Ehre und Reputation nicht beeinträchtigten. Nach einem Jahr wurde er begnadigt. Ey.
Das ist, die eine Story.
Ganz normale Heel-Storyline.
Das ist, das will ich bei Triple A sehen. Das soll sich zuspitzen. Ich will das Duell bei Triple Mania sehen.
Ohne Witz jetzt.
Von, von Hans, wie heißt der Typ?
Was? Hans von Rochow?
Nee, der andere. Geh mal hoch.
Was? Karl Ludwig
von Hinkeldey. Ludwig Kaiser Friedrich von Hinkeldey. Der wird gespielt von Ludwig Kaiser, wenn der nochmal irgendwann zum Wrestling zurückkommt.
Ja. Karl Ludwig Friedrich von Hinkeldey. Ohne Scheiß. Einfach Babyface, geopfert worden von Hans von Rochow. Klassischer und Hans von Rochow auch, ne? Genau, kriegt absoluter Heelname, kriegt dafür eine Strafe aufgebrummt, so, schadet aber seiner Reputation überhaupt nicht und wird nach einem Jahr begnadigt. Ey, klassischer Company Heel.
Wunderbar geil.
Also, das Wrestling.
Das Wrestling, Leute.
Ja, Karl Ludwig Friedrich von Hinkeldey. So. Ja.
Den von Rochow kann dann.
Die wäre auf dieser Büste, ist schon echt Platz für so einen Schwitzkastenaufkleber. Das habe ich nicht gesagt. Das war kein Aufruf.
Die Kleinen.
Ja.
Hier, von Rochow kann auch Gunther spielen.
Boah. Ich guck mal, ob man ein Bild von dem kriegt. Warte mal, Hans von Rochow.
Hat er einen Eintrag?
Ja, hat er. Er sieht überhaupt nicht aus wie Gunther.
Sieht nicht aus wie Gunther.
Hans von Rochow sieht am ehesten aus wie Tyler Bate.
Der sieht wirklich aus wie Tyler Bate.
Ja.
In sehr lang gezogen.
Ja, wahrscheinlich.
Was glaubt ihr zwei?